Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Addicts Coffee Club Nummer 4 mit der famosen Magdalena Finke und mir. Das reimt sich sogar sehr gut. Heute mit dem Thema nie wieder Fulfillment-Probleme. So macht ihr eure Kunden frisch und eure Kunden freuen sich auch über euch. Wir haben dazu ein paar spannende Insights und ein paar spannende Gedanken vorbereitet, die euch dabei supporten sollen. Und im Anschluss noch unsere neuen Kategorien Bullshit-Buster, Fragenhagel und Tool der Woche. Ich begrüße euch recht herzlich, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und übergebe das Wort an meine kongeniale Co-Host.
Wow, was ein Intro. Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, zum Anfang der Folge sprechen wir mal über, was das Ziel dieser Folge ist. Ich glaube, das kommt vielleicht ganz gut bei euch an. Und zwar, wir haben uns ein bisschen überlegt, dass das Ziel dieser Folge ist, dass ihr nie wieder Fulfillment-Probleme habt. Und dadurch auch nie wieder Probleme in der Kundenkommunikation. Das bedeutet für euch eigentlich, wenn ihr hier zuhört, dass ihr diese Folge auch euren Kunden zeigen könnt oder mitgeben könnt, damit auch die verstehen, warum ihr so arbeitet, wie ihr arbeitet. Und ja.
Das ist der Anspruch.
Das ist das Ziel der Folge.
Das ist der Anspruch. Wir wollen heute der optimale Mediator sein zwischen euch und euren Kunden und euren Kunden und euch, damit sich alle Beteiligten wohlfühlen. Warum machen wir das? Wir haben festgestellt, unsere Kunden lieben uns und wir lieben unsere Kunden. Und dementsprechend nehmen wir uns jetzt einfach das Recht raus, uns als Optimum in dem Fall zu nutzen. Nee, Quatsch, aber wir haben tatsächlich festgestellt, wir haben irgendwie über die Jahre sehr wenig Probleme im Fulfillment irgendwie. Wir haben sehr wenig Probleme in der Kommunikation, weil wir es, wie man so schön sagt, real keepen und sind mit sehr vielen unserer Kunden einfach wirklich auch inzwischen freundschaftlich verbunden und haben da einfach eine coole Connection. Und ich glaube schon, dass das nicht von ungefähr kommt. Das war auch nicht immer so und hat sich aber offensichtlich irgendwann so gefunden und dementsprechend, glaube ich, macht das total Sinn, darüber zu sprechen. Bevor wir starten, möchte ich mich nochmal bei allen Beteiligten entschuldigen, die diesen Podcast im Videoformat sehen, dass ich aussehe wie gerade geschlüpft. Normalerweise mache ich mich immer noch so ein bisschen fancy, bevor wir starten, aber ich habe meinen Haarwachs vergessen, deswegen habe ich heute diese lausige Frisur am Start. Seht es mir bitte nach und nehmt es als absolutes Privileg. Ich werde mich nie wieder so im Internet zeigen. Und in diesem Sinne, Leni, womit fangen wir an?
Ich habe mir überlegt, dass wir mal mit dem Thema so gemeinschaftliche Zusammenarbeit reinstarten. Ich glaube, das ist was einem in Kundenprojekten relativ schnell begegnen kann, dass man ja merkt, dass man auch vom Kunden einfach eine gewisse Zuarbeit in Projekten braucht. Wie zapfe ich das Gehirn meines Kundens an quasi? Und ich glaube, dass das was ist, was wir vielleicht über die Jahre auch einfach selber gelernt haben, dadurch, dass wir selber auch schon Kunde waren bei anderen Agenturen. Oder was wir einfach, und das ist irgendwie auch vielleicht eine Position, in die wir uns über die Jahre gebracht haben, merken, dass das so ein bisschen die Geheimzutat einer guten und gesunden Kundenbeziehung ist, würde ich zumindest sagen, dass man eben gemeinschaftlich auf etwas hinarbeitet und das auch die Erwartungshaltung in Projekten ist. Begegnet uns eigentlich auch relativ häufig bei Mentees, dass das ein Thema ist, was aufgearbeitet werden muss oder darf oder kann oder wo einfach noch viel Potenzial ist, oder?
Ja.
Also so als Thema würde ich sagen.
Voll. Ich frage mich immer ein bisschen, woher es kommt. Jetzt, während du es gesagt hast, habe ich mich nochmal gefragt, woher kommt es eigentlich, dass das so oft das Problem ist? Also das, was ich immer mitbekomme oder immer mal wieder von eben den Mentees, ist, dass Kunden entweder nicht bereit sind, mitzuarbeiten oder zu unterstützen, beziehungsweise halt Infos, Feedbacks, whatever, nicht so schnell delivern, wie sie eben sollten. Und im Grunde macht das keinen Sinn, weil das schadet ja ihnen am meisten, also den Kunden, weil wir die Agenturen, wir die Freelancer und wir die Partner eben nicht weiterarbeiten können häufig. Und ich glaube, es gibt da Wege und Lösungen, die können wir uns gleich angucken. Die Ursache ist mir tatsächlich aber fremd.
Hast du eine Theorie, woran das liegt? Herkommt? Also ich denke, das kommt so ein bisschen auch daher, dass man, wenn man vielleicht in so dieses Agency-Game reinkommt und irgendwie ein junger Gründer ist oder vielleicht aus einer Freelance-Tätigkeit mehr in dieses Agenturgeschäft kommt, wo man sich wirklich auch als Team aufstellt und so weiter, dass man oftmals in so eine Hierarchiestellung geht. Also ich bin hier irgendwie der Dienstleister und hier ist so mein Kunde und der versucht immer dem Kunden alles recht zu machen und auch viel so, ich sag mal, kuscht. Ich glaube, das ist schon irgendwie was, wo man auch mal schnell reinfällt, weil man natürlich auch dem Kunden gefallen möchte. Man möchte, dass dem Kunden die Dienstleistung gefällt und so weiter. und man dann schnell vergisst, dass das Ganze ja eigentlich auch ein Augenhöhe-Ding ist. Das kann ich mir vorstellen, dass das so einer der Gründe ist. Und ich muss auch sagen, wenn ich mich so an meine Juniorentätigkeit in Agenturen erinnere, wo ich so wirklich early on dabei war, ich habe auch alles gemacht, was Kunden wollten. So. Also kannst du hier noch das Wort auf der Landingpage Unterseite gelb färben? So, ja, klar kann ich das machen. Und heute würde ich, weiß ich nicht, würde ich das anders sehen. So.
Ja, ja, 100 Pro. Der Klassiker, machen wir das Logo nochmal größer.
Nee.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt tatsächlich. Ich glaube gerade als junger Mensch und vielleicht auch noch als weniger erfahrene Person in dem Segment, dass man tatsächlich halt häufiger mit Menschen konfrontiert ist, die schon länger im Business sind, die auch meistens älter sind. Und dann einfach auch ein bisschen irgendwie sich führen oder teilweise sogar auch mal vorführen lässt. Und im Grunde ist es aber blöd für beide, weil klassischerweise möchte der Kunde ja eigentlich jemanden haben, der ihm wiederum Kontra gibt, vor allem auf einer inhaltlichen Ebene. Weil genau dafür zahlt er ja am Ende des Tages. Und wenn das eben nicht zurückkommt, dann müsste er halt eigentlich auch nicht dafür zahlen. Insofern macht es schon Sinn. Ich glaube, ich hab einen Fall, der in meinem Umfeld häufig aufgetreten ist, bei mir am Anfang und bei befreundeten Freelancern und Selbstständigen im früheren Stadium. Und zwar haben wir alle am Anfang das ganze Onboarding-Thema und alles irgendwie gestartet und entweder quasi das Pricing erst hochgefahren ab dem Moment, an dem wir online gegangen sind, das heißt, als wir gelauncht haben, oder quasi so nach dem Onboarding. Und das hat halt dazu geführt, dass der Kunde die Uhr im ersten Moment unglaublich lange hat laufen lassen können, weil es ihn ja noch nichts gekostet hat. Und ich glaube, wenn man, und das ist natürlich ein totales Erwartungshaltung-Thema, wenn man von Tag 1 mit seinem Kunden quasi bespricht, schau mal, ab dem Moment, wo wir uns committen auf eine Zusammenarbeit, läuft auch die Uhr, weil ab dem Moment schaffen wir Kapazitäten, wir schaffen Räume, wir haben Opportunitätskosten, wir arbeiten auch strategisch. Dass man dann so ein Ding erreicht. Und ich hatte lustigerweise jetzt erst das Gespräch ja mit einem Kunden von uns, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, der gesagt hat, das ist ja eigentlich ganz schön raffiniert, ihr habt mich dazu gezwungen, jetzt mal richtig Gas zu geben. Und das ist ja auch wahr. Und am Ende des Tages ist er aber ja froh drum, weil das heißt, seine Time to Value ist auch einfach viel kürzer und er kriegt eben viel schneller die Ergebnisse, die er sich wünscht. Und auf der anderen Seite, wenn jemand halt ein Deal closed mit einer Agentur und dann nicht delivered, ist es, glaube ich, auch eine ziemliche Red Flag für eine potenzielle längerfristige Zusammenarbeit, weil du willst ja mit jemandem arbeiten, der die Maßnahme, die du inne hast, aktuell und auch in Zukunft natürlich auch wertschätzt und braucht und auch den Need darin sieht. Und wenn jemand einen Deal closed, nur um ihn geclosed zu haben, dann hast du, glaube ich, schon von vornherein irgendwie einen Interessenskonflikt.
Und das ist ja aber auch dieses Thema, dass Interessenskonflikt am Ende ja immer wieder mit Erwartungshaltungsmanagement zu tun hat. Ja. Also es ist immer rückzuführen auf das, was du eigentlich ursprünglich verhandelt hast, wie du aufeinander getroffen bist, was vielleicht auch so irgendwie dein Image hat damit zu tun, also wie du irgendwie einen Außenauftritt hattest, wie der Kunde auf dich zugekommen ist und so weiter. Das hat irgendwie am Ende alles mit Erwartungen zu tun. Und dass du sie als Vertriebler, der du am Ende ja auch bist, wenn du eben deinen eigenen Vertrieb machst, nicht richtig abgefangen hast oder nicht richtig gepolt hast und so weiter. Also ich glaube, es hat schon relativ viel damit zu tun, wo oder wie du mit einem Kunden von vornherein arbeitest. Also diesen ersten Eindruck, den kannst du halt nie wieder wegmachen.
Ja, im besten Fall löst du das ja auch schon in deinem Setting- und Closing-Prozess, dass du sicherstellst, bist du in der Lage, kapazitätstechnisch und auch bist du vom Mindset her an einem Punkt, wo du das jetzt akut angehen willst. Und den Kunden willst du ja eigentlich haben. Und wenn jemand irgendwie sagt, ich bin noch nicht so ganz sicher und wie auch immer, klar, dann ist man am Anfang trotzdem greedy, den Deal zu closen, weil man braucht halt das Geld. Aber der Trouble, den man hinten raus hat, ist halt viel, viel größer. Das heißt, aus meiner Sicht und in meiner Erfahrung war die simple Lösung A, nicht so günstig zu sein, weil wenn du jetzt noch ganz am Anfang bist und du startest irgendwie mit einem 1.000-Euro-Retainer oder einem 1.500-Euro-Retainer, dann das im Verhältnis zu einem gewissen Einkommen tut nicht genug weh, als dass du sagst, komm, ich strenge mich da mal ein bisschen mehr an, dass ich schneller bin. Bei einem 3, 4, 5K Retainer hast du schon Motivation auch, dass es ein bisschen schneller geht. Also auch da kann ein etwas höheres Pricing auch zu einem Vorteil führen. Und ich glaube, es ist halt super wichtig, von Anfang an klar eine Roadmap zu definieren und zu sagen, schau mal, ab Tag 1 geht's los. Und wir fangen dann auch an zu arbeiten. Dementsprechend muss auch quasi das Taxameter quasi laufen. Und so stellen wir sicher, dass wir eben immer das gleiche Interesse haben. Und das Interesse sollte ja immer für beide Seiten sein, die Zeit bis zum Erfolgserlebnis so kurz wie möglich zu halten.
Ja, und das ist ja auch immer so diese KPI von Time to Value, die wir auch häufiger, also zumindest in den Gesprächen, die wir miteinander haben, thematisieren oder die auch in vielen Projekten, die wir tatsächlich auch machen, irgendwie eine sehr, sehr feste und wiederkehrende KPI ist, die immer wieder eine große Rolle spielt. Genau. Und also was mir so generell immer auffällt bei diesem Thema, wie entstehen vielleicht auch Fulfillment-Probleme, ist immer wieder Erwartungshaltung, das habe ich jetzt gerade schon mal gesagt. Und das zieht sich halt super in, also es zieht sich in super viele Bereiche halt rein, aber es muss halt von Anfang an geklärt sein. Die Frage ist halt nur, wie komme ich denn jetzt dahin, dass ich die richtige Erwartung sette, damit ich hinten raus nicht die Probleme habe? Und ich denke, oder ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist für mich zumindest von vornherein eigentlich immer so ein Thema von, ich muss mir schon selber auch sehr klar und bewusst sein, wo möchte ich den Kunden überhaupt haben und wo weiß ich, wo ich beim Kunden am größten oder meisten Wert kreieren kann, damit ich eben auch am Ende eine authentische Dienstleistung verkaufen kann.
Ja, 100%. Sehe ich genauso. Ich glaube tatsächlich, das Thema Erwartungshaltung wird uns häufig in dieser Folge begegnen, weil vieles darauf, also viele Probleme, die ich im Alltag erlebe, die ich selber auch hatte und die ich kenne, gehen immer wieder darauf zurück, dass ganz am Anfang, bevor der Deal quasi geschlossen wurde, Themen irgendwie nicht ausreichend besprochen wurden oder offen geblieben sind. Und dann hängt man in so einem Konstrukt von so, ja, irgendwie blöd, jetzt will ich ja das Geld schon haben und ich komme auch nicht mehr raus. Und dem Kunden geht's ja ähnlich. Und dementsprechend, wie du sagst, ist es super, super wichtig, sich auch einfach mal hinzusetzen. Und wir haben das auch später gemacht, als wir hätten sollen. Und sich einfach mal zu überlegen, wie möchte ich denn, dass das Projekt abläuft? Nicht aus Egoismus, sondern in welchem Projektablauf, in welchem Rhythmus, in welchem Zyklus und whatever bin ich in der Lage, die beste Preis-Leistung zu liefern für meinen Kunden.
Ja.
Und das einfach mal zu definieren. Und wenn das gegeben ist, dann hat man, glaube ich, schon die halbe Miete auch irgendwie drin, weil das immer eine Sache ist, die ja beiden Parteien nützt. Wenn ich weiß, wo ich hin will und es dir kommunizieren kann, ich glaube, das lässt sich auf viele Bereiche auch im Leben irgendwie übertragen. Sich einfach mal zu überlegen, wo möchte ich denn hin, was sind die Hebel dazu und die zu kommunizieren. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt an der Stelle.
Ja, definitiv. Und das ist halt auch wichtig, dass du als Dienstleister den Lead dahingehend übernimmst. Also ich glaube auch, und da kann ich ein Lied von singen, von Projekten, die daran gescheitert sind, dass ich das nicht genug gemacht habe.
Ja.
In der Vergangenheit. Also, also halt nicht von vornherein vorzugehen, guck mal, das ist jetzt das, was ich mir überlegt habe, da will ich mit dir hingehen und so funktioniert das mit mir. Und da durchaus auch eine gewisse Offenheit dem Kunden gegenüber zu haben, inwieweit das auch zum Kunden passt, aber halt vor allem einen Prozess vorzugeben, wo du weißt, du kannst damit selber arbeiten und der dient vor allem natürlich auch dir, weil du ja am Ende derjenige bist, der die Dienstleistung für den Kunden erbringen möchte.
Voll. Ich finde auch, wenn du dieses Gespräch führst, also ich nenne es mal das Roadmap-Gespräch oder so ein bisschen so das Project Proposal, dann merkst du auch sehr schnell, ob dein Kunde auch schon Erfahrung hat in der Arbeit mit externen Dienstleistern. Und kannst dann daraus, je nachdem, wie du eben auch dazu stehst, deine Schlüsse ziehen. Also ich bin zum Beispiel jemand, und wir beauftragen ja auch irgendwie externe Dienstleister, wenn wir welche brauchen, sei es jetzt irgendwie ein Videocutter, eine Copywriterin, was auch immer man da halt so hat. Ich bin immer jemand, der sagt, ey, ich würde es gern mit dir machen. Sag mir, wie dein Prozess aussieht. Wie kann ich dir das geben, sodass du am schnellsten und am qualitativ hochwertigsten deine Dienstleistung ausführen kannst? Und wenn ich dann das vorgegeben kriege, dann liebe ich das, weil ich weiß halt genau, was gemacht werden muss, kann mir auch die Sachen sparen, die vielleicht gar nicht notwendig sind und bin dann so auch selber sicher, ich komme halt am schnellsten zu dem Ergebnis, das ich mir wünsche. Und finde es aber auch auf der anderen Seite oft erschreckend, wie häufig dann keine Antwort kommt. Also wie häufig dann so, ja, schick mal alles, was du hast und dann schauen wir mal. Und weiß nicht, wie du es siehst, so aus Kundensicht ist das eigentlich auch viel, viel cooler, wenn jemand sagt, so wird's gemacht, zack, 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 schick mir das und dann geht's los.
Ja, oder wenn halt diese Frage gar nicht erst unbedingt aufkommen muss, ne? Also vielleicht kann man das auch so auf andere Bereiche des Lebens übertragen, aber wenn ich zu einem Arzt gehe, dann möchte ich auch, dass der mir sagt, was Phase ist und nicht, dass ich fragen muss, wie funktioniert denn das jetzt da genau, sondern das möchte ich schon gerne von dem wissen. Und das nimmt einem ja dann auch eine Sorge. So. Also das ist schon gut, wenn der weiß, was er da tut.
Ja, voll.
So. Und das Konstrukt übertrage ich dann eben auch auf die Projekte, die ich mache. Und ich will gar nicht irgendwie so davon prahlen, als würde das irgendwie immer funktionieren und als hätte ich das immer richtig gemacht. So. Darüber haben wir in der letzten Folge ja schon gesprochen, dass man dass man auch durchaus mal viele Fehler gemacht hat und wie man die vermeiden kann oder wie man sie macht, damit man daraus lernt. Und was halt, mich führt es irgendwie immer wieder zurück zu diesem Thema gemeinschaftliche Zusammenarbeit. Und die kann eben nur entstehen, wenn ich in der Lage bin zu sagen, was das für mich bedeutet. Und wenn ich beim Kunden mitgeben kann, welche Aufgaben auch beim Kunden liegen. Und das Ding ist ja, das weiß ich vielleicht als Kunde gar nicht, weil ich ja sage, hey, ich suche mir einen Experten und der macht das für mich. Aber dann liegt es halt an mir, ihm das zu vermitteln oder ihr das zu vermitteln. Und
ja, 100%.
Für mich hat das in der Vergangenheit in großen Projekten immer zu Kommunikation geführt. Also es musste mir immer überlegen, wie transportiere ich das denn jetzt überhaupt? Weil ich wusste ja, ich möchte das irgendwie erreichen. Also ich möchte, dass der Kunde von mir weiß, hey, ich brauche das und das dann und dann, weil am Ende führt das ja bei mir sonst zu einem Bottleneck, weil sonst wird ja mein Kunde zum Bottleneck, wenn ich keine Informationen bekomme. Aber gleichzeitig auch nicht irgendwie das ganze Ding von wegen, hey, das ist jetzt ein Problem, wenn du mir das nicht lieferst, nur auf den Kunden abzuwälzen, weil am Ende bin ich ja diejenige, die entscheidet, wie wird das delivered. Und wenn ich merke, der Kunde kann es nicht delivern, dann muss ich andere Wege und Möglichkeiten finden. Und es hat am Ende immer damit zu tun für mich in Projekten, was sind die richtigen Kommunikationswege, wenn ich irgendwie einen Kunden habe, der mir nur bei WhatsApp schreiben kann, weil das halt der einzige Kanal ist, den er benutzt, dann sollte ich mir halt schon überlegen, ob ich mal von meinen Standards abweiche, wenn ich eigentlich eher, keine Ahnung, Slack benutze oder E-Mail oder sowas. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, wo der Punkt ist, zu sagen, hey, nee, komm mal zurück in meine Systeme, weil...
100%. Ich glaube auch, wenn du das nochmal ein bisschen übergeordnet siehst, ich habe ja immer so ein Credo und das hat uns mit Sicherheit oft geholfen. Und zwar ist das Credo im Grunde, mach lieber keinen Deal, bevor du einen schlechten Deal machst. Und auch da ehrlicherweise und für die Realness da draußen, das klappt mal besser und mal schlechter. Mal hast du natürlich Phasen in so einem Wachstum von irgendwie Start der Selbstständigkeit bis hin zu, ich habe einen Markt, ich habe einen Namen, ich kann mir das ein bisschen passender machen, wo du auch mal einen mäßig guten Deal annehmen musst vielleicht oder wo du dich ein bisschen mehr verbiegen musst, wo du mal was machst, was du vielleicht später nicht mehr machst. Wie auch immer. Aber grundsätzlich würde ich sagen auch, wenn du merkst eben in diesen Vorgesprächen, das funktioniert nicht und das wird auf nichts Gutes hinauslaufen, dann sei eben auch nicht scheu zu sagen, hey, pass auf, ich glaube, das ist nicht das Richtige und wir haben einen Mismatch in der Erwartungshaltung. Lass uns das mal lieber nicht machen. Wir haben das einige Male gemacht und ich muss sagen, es kam uns extrem oft zugute. Entweder so, dass dann genau diese Menschen, wo wir in the first place gesagt haben, das ist es vielleicht nicht, später nochmal auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, guck mal, wir haben jetzt unseren Stuff sortiert und ihr habt eigentlich recht. Und wiederum andere, die dann vielleicht nicht unsere Kunden geworden sind, aber tatsächlich uns irgendwie weiterempfohlen haben, weil sie gesagt haben so, hey, guck mal, die haben uns zumindest jetzt nicht jeden Trash verkauft, sondern die waren auch ehrlich genug zu sagen, das passt gerade nicht. Und auf dem Long Run, glaube ich, ist das eine sehr, sehr wichtige Kompetenz irgendwie auch zu erkennen, wenn es nicht passt. Und die hatten wir nicht von Tag 1. Aber sich die anzueignen, ist, glaube ich, gut und einfach nicht desperate und nicht needy zu sein, weil das rächt sich halt sehr, sehr häufig. Ich muss immer dran denken, als du gerade mit Analogien angefangen hast. Ich habe einen sehr guten Freund, Michi, der seit Jahren in Sterne-Restaurants arbeitet und ich koche manchmal mit ihm, wenn er mal zu Hause ist. Und es ist ein bisschen so eine Situation, wo ich jetzt anfangen würde, ihm zu sagen, wie er die Nudeln zu kochen hat. Weil so als wüsste er es nicht. Und dann kochen wir am Ende meine Nudeln. Und ich bezahle ihn jetzt nicht, aber im übertragenen Sinne habe ich einem Sternekoch die Zeit gestohlen, um meine Nudeln zu kochen, die ich auch zu Hause in meiner Barilla-Soße zusammen hätte knallen können. Und so ist es ja im Grunde mit eurem Kunden auch. Und wenn ich da hinkomme und er sagt, hier, schneid die Garnelen, wasch das und mach das, dann schalte ich meinen Kopf aus und agiere einfach. Und das Ergebnis wird 10-mal geiler. Und ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Analogie, um die zu nutzen. Dementsprechend.
Ja.
Bin ich bei dir. Ja, würde ich das, glaube ich, so machen. Und er würde mir auch sagen, sei, geh mir nicht auf den Keks, dann machen wir halt keine Nudeln, dann bestellen wir was.
Könnt ihr halt machen, weil ihr auf Augenhöhe seid. So, weil
genau.
Ne? Und das ist halt das Ding, was es irgendwie ausmacht. Also ich überlege die ganze Zeit, wie man das so vermitteln kann, was gemeinschaftliche Zusammenarbeit in einem Projekt wirklich bedeutet und wie man auch eine Kundenbeziehung dahin bekommt. Und ich muss auch an Musti denken, an Mustafa Demir, mit dem habe ich ja mal sehr intensiv über das Thema von Kundenbeziehung zu Partnerschaft gesprochen.
Shoutout.
Shoutout an Musti. Und das finde ich eigentlich immer so einen schönen Ansatz, auch zu sagen, dass man, es kommt auch so stark darauf an, wie du es selber siehst. Ja, also hast du da jetzt jemanden gegenüber sitzen, der, da weißt du, okay, der zahlt mir jetzt Geld und dann mache ich ein bisschen was für den und that's it, so. Oder hast du irgendwie auch so einen gewissen Caring-Ansatz und ich, und interessierst dich auch wirklich dafür, für dieses Projekt? Das spielt für mich irgendwie auch immer wieder eine Rolle. Also ich merke zumindest in Projekten, die ich von vornherein richtig toll fand, weil ich irgendwie emotional auch involviert war, dass da eine ganz andere Kundenbeziehung entsteht, weil ich halt wirklich auch als Partnerschaft betrachte, als vielleicht in anderen Projekten, das, wo ich früher irgendwie, keine Ahnung, auch Dinge for the money gemacht habe. So.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, du spürst das ja auch zwischenmenschlich relativ schnell, ob jemand da eben Interesse dran hat oder nicht. Und es ist wahrscheinlich schon auch ein Prozess, natürlich so ein bisschen so seine Fühler dahingehend auch sensibler zu entwickeln, dass man halt irgendwann das ein bisschen früher merkt als zu spät. Klar. Aber ich denke, und da komme ich nochmal zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich mir einmal im Klaren bin, was will ich, was bin ich imstande zu leisten und was sind eben die Dinge, die ich dafür brauche, also was blockiert mich in meiner Arbeit, wenn ich es nicht habe. Ich glaube, dann kann man schon sehr, sehr gut kommunizieren und sich dann auch relativ schnell und einfach dem Kunden gegenüber als Partner oder dem potenziellen Kunden gegenüber wirklich als Partner positionieren und nicht als der Junge oder das Mädel aus dem Internet. Ich glaube, das ist halt immer schon wichtig.
Was sind denn für dich eigentlich so Dinge, wo du sagst, das sind Teile meines Projekts, die Kunden oftmals nicht so wirklich verstehen? Also wo entstehen die Probleme in der Kommunikation? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, weswegen wir ja auch die Folge machen wollen oder machen. Mhm. So ein bisschen mehr dieses, wie kann der Kunde noch mehr verstehen, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten?
Ja, ich musste gerade lachen, weil wir haben ja jetzt so ein bisschen das Glück irgendwie, dass unsere Kunden oft gar nicht wissen wollen, was wir machen, weil sie uns vertrauen irgendwie. Gott sei Dank. Auch nicht immer so gewesen natürlich. Ich glaube halt, je tiefer es in die Materie geht und je technischer es wird, desto schwieriger ist es, glaube ich, nachzuvollziehen. Also ich glaube so, es gibt so ein fundamentelles Grundrauschen, was relativ einfach zu verstehen ist, weil es nicht sehr branchenspezifisch ist oder nicht sehr Online-Marketing-spezifisch. Also so Dinge wie, keine Ahnung, sich klar und passend auszudrücken, genau, finanzielle Dinge, irgendwie Kennzahlen, Zahlen lügen immer nicht. So Dinge wie, keine Ahnung.
Grundlegende strategische Entscheidungen im Projekt und so weiter.
Genau, solche Dinge, die sind, glaube ich, gut zu verstehen. Und wenn es dann halt tiefer geht, also wenn ich würde niemals jetzt mit einem Kunden rumsitzen und würde ihn zuschwallen und auch nicht von ihm wissen wollen, schalten wir eine ABO oder eine CBO-Kampagne.
Ja, definitiv nicht.
So, wollen wir irgendwie auf Tripwire-Strategy gehen, wollen wir Direct Response machen oder wie auch immer. Das sind auch die Fragen, glaube ich, wo ein Kunde auch erwartet, dass er nichts damit zu tun haben muss. Und da sind wir wieder ja ein bisschen bei dem Punkt, ich würde ja auch nicht meinem Arzt vorschlagen, welche Medikamente ich mal nehmen könnte und er sucht dann aus, sondern im besten Fall weiß er das. Und das meine ich aber, ich glaube, also ist ja auch manchmal vielleicht ganz spannend für die Menschen, wie das bei uns abläuft. Wenn wir in so einen Prozess mit einem Kunden gehen, gibt es natürlich ganz viele Dinge, die passieren, aber im Kern steht dann halt irgendwann so ein Meeting, wo es darum geht, schau mal, du bist jetzt hier, du möchtest, dass wir dich dahin bringen. Das hier sind die Moves, die wir unternehmen, so ein bisschen strategisch Top-Level. Wir machen das, dann das, dann das. Das machen wir aus Grund XYZ und von dir brauchen wir dazu bitte das. Und Richtig. Ich glaube, da endet es dann auch. Und natürlich gibt es dann mal einen Kunden, der fragt danach, hey, warum habt ihr jetzt das gemacht oder warum entscheidet ihr euch dafür und wie auch immer. Und das finde ich auch total legitim und dann freue ich mich auch, wenn der Vibe stimmt, das zu erzählen und da auch ein bisschen irgendwie Wissen zu vermitteln inhaltlich, weil das ja auch legitim ist. Ich als Unternehmer verstehe ja auch, dass der andere Unternehmer schon auch Zugriff haben will auf die Dinge, die da passieren. Aber bis zu einem gewissen Punkt halt nur und dann fängt es halt an und macht nicht mehr so viel Sinn, weil das Verständnis zu vermitteln einfach so viel Zeit und so viel Hustle in Anspruch nimmt, dass in der Zeit viel wertschöpfender für den Kunden gearbeitet hätte werden können. Und
ja, das ist halt so ein Punkt auch, wo dann dieses Verständnis vom, oder andersrum, wo du als Dienstleister denjenigen auch abholen musst oder dein Gegenüber auch abholen musst.
Ja.
So, ja, genau. Ich weiß nicht, das klingt immer so ein bisschen drastisch, aber das ist dieser Get-out-of-my-shit-Punkt.
Ja. Ja, und das aber eben ohne, ich glaube, weißt du, was der Punkt ist? Ich glaube, es macht Sinn, alles runterzubrechen auf eine Basis, wo knowledge-technisch die größtmögliche Übereinstimmung herrscht. Richtig. Und bei den meisten Kunden in unserem Fall sind es Financial KPIs. Also wir definieren einfach Kennzahlen. Was sind die Customer Acquisition Costs? Welchen Return on Invest targetieren wir? Auf welche Marketing Efficiency Ratio wollen wir solche Dinge? Weil die sind sehr relativ, also die haben nicht so viel Interpretationsspielraum. Und jemand, der halt schon ein paar Jahre irgendwie im Business ist, kennt sich da halt auch ganz gut aus. Und Zahlen, also so Business KPIs sind ja immer die gleichen im Grunde, plus, minus. Das ist ein bisschen wie eine Währung. Wenn die einer nutzt, nutzen die alle anderen im Grunde auch. Und sich darauf zu committen, macht, finde ich, sehr viel Sinn, weil dann ist der Kenntnisstand relativ gleich. Und ja, solange man dann auch KPI-technisch stabil ist, oder auch wenn man mal in eine Instabilität kommt, diese argumentieren kann und irgendwie die Zusammenhänge darstellen kann, gibt es eigentlich gar keinen Grund, tiefer in die Materie einzusteigen. Und ich glaube, so hält man sehr viel von sich weg, was so diesen operativen Schlagabtausch angeht, und gibt seinem Kunden aber trotzdem die größtmögliche Transparenz, weil am Ende des Tages sind die Zahlen ja doch das Entscheidende. Ist ja egal, ob der Funnel in grün oder in lila glitzert, am Ende des Tages muss er Geld abwerfen.
Und du musst aber auch in der Lage sein, das zu argumentieren.
Das ist das Ding. Und ja, da kann ich Folge 2 empfehlen. Da haben wir sehr lange darüber gesprochen, dass es eben wichtig ist, sich auch betriebswirtschaftliches Grundwissen anzueignen und zu lernen, irgendwie zu verstehen, wie Dinge zusammenhängen in Unternehmen. Und das ist richtig, nicht so schwer. Also da geht es eben um so Sachen wie, wie setzt sich ein ROAS zusammen, wie ein Return on Invest, was ist ein Cost of Revenue, was ist eine Marketing Efficiency Ratio, solche Sachen. Das ist relativ schnell gelernt, wenn man mag. Und dann hat man ein richtig gutes Fundament.
Was halt für mich immer so eine Rolle spielt in, andersrum, wir bekommen Fragen auch von Mentees, aber auch von anderen Agenturen. Wie macht ihr das in Situation XY, wenn der Kunde bla wissen möchte? Ja. Mhm. Und das sind ja valide Fragen, die in Projekten auftauchen. Hey, warum habt ihr jetzt hier die Ad geschaltet und nicht die oder sowas, ja? Wenn so ein Kunde sich mit einem Projekt beschäftigt, ich engagiere da jetzt eine Marketingagentur und keine Ahnung, dann habe ich noch irgendwie meinen Bro, den treffe ich beim Fitness und der hat auch schon mal mit einer Marketingagentur gearbeitet und jetzt kommt eins zum anderen, dann tauscht man sich halt aus. Und ja, das sind alles valide Fragen, die da aufkommen. Aber die kommen eben auch nur auf, weil du sie vorher als Dienstleister nicht richtig beantwortet oder positioniert hast, weil du die Sorge nicht genommen hast, dass du weißt, ob du Video A oder Video B verwendest. Und darum, es fällt mir das manchmal so schwer, auf solche Fragen direkt zu antworten. Na, jetzt musst du halt das mit deinem Kunden machen, weil es ist so ein Kettending. So, das entsteht nur, weil irgendwie early on im Prozess was falsch gelaufen ist. Und das meine ich auch gar nicht irgendwie despektierlich oder sowas. Das sind, wie gesagt, alles valide Fragen, die aber nur auftreten, weil dein Gegenüber dir nicht ausreichend erklärt hat, was er tut oder dass er das kann, was er tut und du demjenigen einfach vertrauen kannst. Und darum kann ich das sowohl von Agenturen verstehen, die sagen, hey, guck mal, ich merke, da ist irgendwie ein Problem in meiner Kette, wie kann ich das lösen? Und da kann ich mal nur sagen, geh auf die Erwartungshaltung zurück, die du setzt und auch irgendwie auf dein eigenes Standing, ja, also wie du kommunizierst, was du tust. Und auch auf Kundenseite einfach mal ein bisschen mehr Vertrauen in den Dienstleister zu haben, den du engagiert hast.
Ja, auf jeden Fall. Macht, glaube ich, beides Sinn. Ich finde, was halt so ein bisschen so ein Ding ist, also mir fällt das auf als jemand aus der Agenturseite, für mich sind halt sehr viele Sachen selbstverständlich, weil ich mache die jeden Tag. Und die sind halt für unseren Kunden nicht so selbstverständlich. Und genauso gibt es ja aber in seinem Job Dinge, die für ihn selbstverständlich sind, wo ich ein bisschen mehr Erklärung brauche. Und dementsprechend, wie du sagst, ist es auch total legitim, auch dass man da immer mal so ein bisschen Alignment braucht, dass da mal eine Nachfrage kommt oder ein Gedanke. Aber es ist schon super smart, sich mal zu überlegen, ich wiederhole mich, so im ganzen Prozessverlauf, was ist ein Ding, was sehr allgemein ist und was man einfach klassischerweise mit seinen eigenen Gedanken irgendwie vereinbaren und ausmachen kann, und wo gebe ich vielleicht mal from scratch 3 Informationen mehr zu und spare mir dann aber hintenrum jedes Mal wieder darüber sprechen zu müssen. Also ganz gutes Beispiel ist auch zum Beispiel, bei uns ist es so, ich kenne ganz viele Agenturen, wenn die zum Beispiel neue Facebook-Ad-Creatives publishen, also wenn die neue Kampagnen bauen, dann schicken die jedes Creative vorher an den Kunden und der Kunde confirmt die. Und das ist auch eigentlich in sich kacke, weil dein Kunde hat keine Zeit dafür und in der Regel sollte er kein Interesse daran haben müssen und du wiederum, dir geht's genauso im Grunde. Und bei uns passiert es nicht. Also bei uns kommt nie ein Kunde und sagt, schick mir mal bitte die Creatives, bevor ihr die veröffentlicht oder zeig mir mal die Kampagne oder so, weil wir, und wie gesagt, das klingt jetzt so, als wären wir perfekt. Das ist einfach nur einfach, wir machen das schon eine Weile. Das ist einfach, wir sind so oft gefailt, bis wir halt wussten, es funktioniert. Weil wir halt vorher strategisch klarstellen, dass egal ist, wie das Creative aussieht, wir haben immer diesen gewissen Threshold of Quality, also es gibt immer so einen gewissen Qualitätsanspruch, der kommt einfach mit uns als Dienstleister und alles darüber hinaus ist unemotional und lassen wir einfach die Zielgruppe entscheiden. Und so ein State hinzukriegen ist super wertvoll, weil dann ist man viel, viel schneller und das kommt auch wieder beiden zugute. Und wo ich es gerade sage, das wollte ich vorhin schon mal sagen, wo man Menschen sehr, sehr schnell abholt und ich glaube, jeder da draußen, der schon mal jemanden beauftragt hat, was in einer performance-kritischen Stelle und umgekehrt, wird es bestätigen, versucht so früh wie es geht, möglichst unemotional an bestimmte Dinge ranzugehen. Also das heißt, versucht möglichst früh zu dem Menschen euch gegenüber klarzumachen, wir definieren bestimmte Dinge und anhand dessen treffen wir Entscheidungen. Ja. Ist es jetzt diese Zahl oder jene Zahl? Das ist im Grunde erstmal irrelevant. Aber ihr löst damit ein extremes Problem. Ihr müsst euch selber nie fragen, oh, habe ich jetzt mit meinem Bauchgefühl gefällt oder nicht? Euer Kunde muss sich nie fragen, kann ich deren Bauchgefühl vertrauen? Und es herrscht nicht grundsätzlich dieses Ding von, ja, du hast aber gesagt und deine Idee war doch aber so toll und blablabla, sondern du kannst immer sagen, hier sind 5 Dinge, wir haben die alle getestet, hier sind die Zahlen und aufgrund der Zahlen haben wir uns für Variante 2 und 5 entschieden. Und dann sind die ganz eindeutig nachvollziehbar. Und ich glaube, Nachvollziehbarkeit und Transparenz ist so der absolute Schlüssel in der Zusammenarbeit.
Definitiv. Und das schließt sich aber auch ganz gut mit unserer Folge 2 zusammen, und zwar diesen ganzen betriebswirtschaftlichen Denken, weil das am Ende immer die Ebene ist, auf der wir mit Kunden agieren. Weil wir genau wissen, wo in der Kette fügen wir denn Wert hinzu und machen quasi Umsatz. Darum kann es dem Kunden egal sein, was weiß ich, ob das Ad Creative Leader oder Blau ist.
Voll. Also
das ist dieser Punkt. Dass du halt immer auf einer gewissen Höhe oder was heißt Höhe, aber auf so einer Ebene mit dem Kunden bist.
Es macht halt schon sehr viel aus, wenn du in der Lage bist, halt auch ein bisschen eben auf diese Ebene zu gehen. Und wie du sagst, das deckt sich auch mit dem Thema aus Folge 2. Damit ihr, also vielleicht ist es auch ganz spannend und wir können es auch gerne teilen. Wir bauen tatsächlich für jedes Kundenprojekt einmal am Anfang eine Google-Tabelle mit einem Financial KPI-Dashboard. Also wir haben mit jedem Kunden im Grunde eine Tabelle, wo monatlich festgehalten ist, wie entwickeln sich bestimmte KPIs. Also wie hat sich der Spend entwickelt, wie hat sich die Performance entwickelt, wie entwickeln sich Returns etc. pp. Und sitzen im Grunde dann in jedem Meeting zusammen und gucken uns diese Zahlen an und treffen anhand dieser Zahlen Entscheidungen wie, wollen wir Budgets anders allokieren, wollen wir Budgets steigern, wollen wir Budgets senken, macht das hier Spaß oder macht das hier keinen Spaß, all diese Themen. Und deswegen sind diese Gespräche häufig sehr unemotional und das total im positiven Sinne. Also im Sinne von, danach sind alle immer happy miteinander, weil es gibt nicht so diesen Interpretationsspielraum und man schwimmt so rum. Und ich habe damit und wir haben damit sehr spät erst angefangen. Und ich würde sagen, das ist einer der größten Hebel. Größten
Game Changer, ja.
Darin, dass Menschen happy waren, mit uns zu arbeiten und umgekehrt, weil du immer genau weißt, was Sache ist. Und du auch als Agentur.
Ja, sag fertig. Ich weiß, was du
sagst. Sorry, ja, ich halte heute ein paar Monologe. Du als Agentur merkst halt auch relativ early, ob was nicht stimmt und kannst dann dementsprechend auch interagieren, weil das ist ja auch sehr wichtig. Wenn du merkst, in der Kette ist irgendwo ein Fehler, kommst du immer besser weg, wenn du derjenige bist, der es zuerst anspricht. Und in ein Meeting zu gehen und zu sagen, hey, ich weiß, die Performance ist gerade ein bisschen schlapp, ich habe es aber gesehen und hier sind meine Lösungsansätze, sind viel besser, als wenn dein Kunde dir sagt, irgendwie merke ich gerade, da kommt nichts, was machen wir denn jetzt? Und du sitzt da wie die Maus vor der Schlange.
Ja, du bist halt auf einer ganz anderen Ebene mit einem Kunden, wenn du derjenige bist, der die Zahlen auch lesen und in der Hand haben kann, weil du weißt, wie sie funktionieren und so weiter. Aber guckt euch dazu auf jeden Fall Folge 2 an. oder hört sie euch an. Das findet ihr auf YouTube, findet ihr auf allen möglichen bekannten Podcast-Plattformen, da wo ihr es jetzt auch hört oder seht. Wichtige Folge auf jeden Fall.
Denkst du, wenn wir gerade drüber sprechen?
Ja.
Denkst du, wenn wir gerade drüber sprechen, macht Sinn, wenn wir unseren lieben Zuhörenden unser Addicts KPI Success Dashboard zur Verfügung stellen würden?
Das können wir ja mal machen. Haben wir das nicht schon mal angeboten?
Da ging es um Agency Pricing, glaube ich, tatsächlich. Aber wenn ja, dann ja. Also ich würde sagen, dann was ist in die Kommentare zu schreiben? Sag mal.
Financial Dashboard.
Gut, schreibt mal Financial Dashboard in die Kommentare, wenn ihr Interesse habt an unserem Financial KPI Success Dashboard. Und dann teilen wir das mit euch.
Das machen wir.
Und es wird euch helfen.
Ja, so, also definitiv. Und ich glaube, das ist auch was, vor dem man einfach keinen Schiss haben sollte. Also wenn ich mich so erinnere an meine ersten größeren Projekte, dann war da definitiv auch immer so eine Komponente dabei, was, wenn die Zahlen nicht stimmen. Und das hat sich so gewandelt einfach, wenn man weiß, wie es aussieht und welchen Effekt man auf die Zahlen hat, die man da eben bewirtschaftet, damit auf jeden Fall man hantiert. Und ich glaube auch, und das ist auch irgendwie wichtig, da, also auch wenn jetzt hier Kunden zuhören, ja, also wenn ihr keine Agentur seid, sondern ihr seid Agenturkunde, ich glaube, man darf das auch einfach verlangen, um halt einfach auch, ja, den zu sehen, wo geht eigentlich meine Kohle hin und was passiert mit dieser?
Auf jeden Fall. Guter Tipp auch für ein paar werdende Kunden von Agenturen. Fragt doch mal ein paar KPIs ab und wie diese euch zur Verfügung gestellt werden. So könnte sich möglicherweise die Spreu vom Weizen trennen.
Ja, würde ich sagen. Aus. Ja, aber macht also findet ihr halt auch wirklich einen Partner, ne? Also das ist, glaube ich, auch noch was, wenn ich auf der Suche nach einer guten Agentur bin und dann möchte ich ja auch jemanden an meiner Seite haben und wissen, wo es irgendwie ein partnerschaftliches Verhältnis ist, wo man sagt, hey, wir machen das jetzt eine gewisse Zeit lang oder auch einfach langfristig miteinander. Wäre zumindest so die Traumvorstellung, würde ich sagen. Ja, nee, aber ich finde, dass ich hoffe, dass andersrum. Ich hoffe, dass auch Kunden hier gerade mehr oder weniger verstehen, warum man so arbeitet, wie man eben arbeitet als Agentur. Und eine Sache wollte ich noch hinzufügen, die ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, unter diesem Thema, ja, gemeinschaftliche Zusammenarbeit, dass man sich als Kunde durchaus auch darauf einstellen muss, dass man eben eine Zusammenarbeit hat und nicht nur eine reine Dienstleistung, die oder ein Service, der irgendwie angedockt wird und dann passiert das irgendwie so ganz automatisch, sondern dass du als Kunde eben auch ja das meiste und Beste aus dem Projekt bekommst, wenn du eben mitarbeitest, solange das die Agentur von dir verlangt. Ich glaube, man sollte es nicht zurückhalten, wenn es nicht der Fall ist. Oder ist zumindest angeraten. Ja, aber schreckt davon nicht zurück, wenn irgendwie Zusammenarbeit verlangt wird, wenn Informationsaustausch verlangt wird. Nehmt das dankend an, denn es kann irgendwie für das Produkt, was entsteht, für die Dienstleistung, die geleistet wird, eigentlich nur Positives bedeuten.
Auf jeden Fall. Das ist, by the way, ein Ding, das ist extrem wichtig, dass du das sagst. Weil stell dir jetzt mal vor, in unserem Fall, du weißt, also wir wissen ja, wie wir arbeiten. Und jetzt kann natürlich jemand uns x Retainer im Monat zahlen und sagen, macht mal bitte meine Funnels und Ads. Und wenn das dein Wunsch ist, dann machen wir das. Oder jemand kann uns den gleichen Betrag zahlen und sagen, macht mal Funnels und Ads und hier sind meine KPIs und so ist mein Unternehmen strukturiert. Und hey, guck mal, wir planen nächsten Monat ein neues Produkt zu launchen. Also einfach mehr mit uns zu kommunizieren. Und ich garantiere dir, dieser Kunde wird eine viel bessere Leistung von uns bekommen.
Definitiv.
Weil wir viel mehr Sicht haben auf sein Unternehmen. Und das ist, glaube ich, super, super wichtig. Und bei uns geht es teilweise so weit, dass wir so eine Art Fractional CFO schon fast für den einen oder anderen Kunden irgendwie werden.
Ja.
Und irgendwie quasi ab einem gewissen Punkt fast deren Buchhaltung machen könnten, weil wir so einen Blick bekommen. Aber sie merken halt irgendwie, dass es hilft und dass es Sinn macht. Und für uns als Agentur heißt es ja wiederum auch, wir kommen weg von, wir sind Dienstleister für Ads oder wir sind Dienstleister für Funnels, sondern wir sind Partner, um dieses Unternehmen zum Wachstum zu bringen. Und das ist ja das, was eigentlich der tiefere Sinn dahinter ist. Und jetzt zurück zu diesem Fulfillment-Gedanken, zahlt es ja ein auf Kundenzufriedenheit, auf Retention, auf bessere Performance, auch bessere Preis-Leistung. Und das meine ich ja eben. Ich kann für 5K irgendwie Ads bauen und einen Funnel, oder ich kann für 5K Ads bauen, Funnel und einen großen Überblick mir über das Unternehmen verschaffen, beratend tätig werden, Ideen einbringen, etc. pp. Also da macht es auch Sinn, irgendwie dann das meiste aus dem Topf zu nehmen, was eben machbar ist.
Ja, das definitiv. Und ich glaube halt auch, dass das irgendwie so ein bisschen mit damit zusammenhängt, was ist überhaupt mein eigener Anspruch an mich selbst als Agentur, also wie ich mit Kunden arbeite. Und ich glaube, dass das auch was ist, was für uns einfach auch immer weiter gewachsen ist. Also ich würde schon sagen, dass wir sehr stark mit Projekten mitgewachsen sind. Auch einfach im Sinne von, wo man merkt, wo man Wert beiträgt, wenn man eben einen Einblick in die Zahlen hat. Und ich komme immer wieder auf die Zahlen zurück. Das ist so witzig eigentlich, weil wir schon eine Folge dazu gemacht haben. Aber es hat halt so viel mit Erwartungshaltung zu tun. Es hat so viel mit Kommunikation zu tun. Get ahead of the numbers.
Am Ende des Tages ist das ja auch das, was Marketing ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja wie beim Fußball. True. Man sagt ja immer, Offense wins games, Defense wins championships. Und im Grunde ist es ein bisschen beim Marketing ja auch so. Irgendwie fancy colors, super, super nice pages und irgendwie actionreiche Ads bringen dich natürlich weiter, aber auf dem Long Term musst du Zahlen auswerten und Zahlen auswerten können und Zahlen auswerten lassen, um es mal aus beiden Perspektiven zu spielen. Dann kannst du eigentlich erst den großen Zusammenhang verstehen und auch dementsprechend aktiv werden.
Voll. Wort zum Sonntag. Finde ich gut. Ja, also schaut euch definitiv nochmal Episode 2 an. Und ich glaube, das kann auch eine Episode sein, die für Kunden sehr interessant ist. Einfach nochmal reinzugehen, auch wie wir das ganze Thema verstehen oder wie wir versuchen, es auch irgendwie zu in unsere Projekte mit einzubringen, bei Mentees irgendwie auch zu platzieren, so vom Verständnis her einfach.
Ich überlege gerade, ob wir aber auch ein bisschen schon zu tief drin sind und ob wir einfach mal so ein paar Eckdaten besprechen sollten, wie man gegebenenfalls in so ein Projekt reinstarten kann. Also einfach mal so Sachen wie, was ist so eine ganz gute Laufzeit für einen Vertrag? Was ist ein ganz gutes Pricing? Weißt du, einfach so ein bisschen so ein paar Grundthemen nochmal zu besprechen für den einen oder anderen, der sich jetzt vielleicht sagt, okay, das ist alles ziemlich spannend, aber ich bin eigentlich noch einen Schritt weiter hinten und weiß gar nicht so richtig, was ich überhaupt sagen soll.
Bin ich bei dir. Magst du es in dieser Folge machen oder wollen wir deine eigene Folge zu machen?
Das ist eine gute Frage. Wie machen wir das?
Agency Pricing. Ich würde sagen, ich fände es eigentlich richtig nice, auch nochmal von der ganzen Community richtig Fragen zu sammeln zu dem Thema.
Na, da machen wir das.
Oder? Um da nochmal so ein bisschen Spice reinzubekommen.
Dann reißen wir heute mal so die Themen an, die uns spontan auffallen und gehen im nächsten Punkt, würde ich sagen, wir machen die nächste Folge einfach wirklich zum Titel Agency Pricing und zu allen Fragen, die dran noch drumherum irgendwie auftreten.
Also haut fleißig in die Tasten.
Genau, also an alle, die Fulfillment Trouble haben, und ich glaube, das geht vielen so, die irgendwie noch nicht so lange drin sind, let us know, wir beantworten eure Fragen gerne. Nichtsdestotrotz eine Frage, die ich heute gerne nochmal besprechen würde oder wo mich deine Meinung interessiert, ist das Thema Garantien. Ich sehe, weiß und spüre, dass Garantien immer wichtiger werden im Markt, sowohl für Anbieter als auch für Kunden oder potenzielle Kunden. Ja. Ich persönlich habe eine ganz spezielle Meinung zu Garantien und würde aber gerne mal deine hören und vielleicht auch einfach mal erklären, wieso Garantien in der Praxis dann häufig abgebildet werden und aussehen für alle Beteiligten. Und einmal mit dem Hint vorab vielleicht noch, bei uns beispielsweise gibt es das nicht.
So sieht's aus. Bei uns gibt es das nicht und ich wehre mich auch vehement dagegen. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass ich generell gegen Garantien bin und generell finde, dass man sowas nicht geben kann oder sowas. Ich habe selber schon erfolgreich Kampagnen gebaut. Ich weiß noch, wie wir mit Marcel bei OnePage, sondern bei Fastlane so große, wie haben wir das gesagt? Ich glaube, Traumkunden. Wir suchen unsere Traumkunden und machen dann jetzt irgendwie 30 Tage kostenlos deine Ads und dann, wenn es für dich funktioniert, bla, Garantie. Kampagnen gebaut haben, die auch alle hervorragend performt haben. Also ich bin nicht generell gegen Garantien.
Ja.
Für mich hat sich dieses Thema Garantien einfach in den letzten 15 Jahren immer wieder als so eine Art Trash-Thema entpuppt. Es ist irgendwie einfach durchgelutscht. Und in diesem Fall was Schlechtes. Und ich finde einfach, dass man auf andere Arten und Weisen viel seriöser arbeiten kann, viel mehr mit Trust arbeiten kann, weil man sich eben eine Marke in seinem Bereich aufgebaut hat, wo es diese Garantien einfach nicht braucht. Und man reitet sich mit Garantien immer relativ schnell in so eine Richtung, wo man mit Kunden arbeitet, die eben wegen der Garantie zu dir kommen. Und das ist generell schon mal eine schlechte Ausgangslage für eine gute Partnerschaft auf Augenhöhe.
Ja.
Also der Pool an Menschen, die dir gegenüberstehen von deiner Zielgruppe, der verkleinert sich eben auf die, die wenig Geld haben und auch wenig Bereitschaft mitzuarbeiten, weil sie ja eh deine Dienstleistung bekommen, wenn du ihnen
viel Angst.
Erfolg garantierst, richtig. Und das kann für dich eigentlich grundsätzlich schon mal nicht gut sein.
Ja.
Und darum entscheide ich mich grundlegend gegen Garantien.
Sehr gut. Ich würde auch sagen, als Kunde, wenn du dich als Kunde oder wenn du potenzieller Kunde bist, einer Agentur oder auch in einem anderen Bereich, und du triffst deine Entscheidung anhand der Garantie, also weil du sagst, wenn alles schief geht, kriege ich mein Geld zurück, vielleicht, dann solltest du dich nicht dafür entscheiden. Und damit will ich explizit nicht zwingend schießen auf unsere Kollegen und Mitanbieter, die irgendwie mit Garantien auch erfolgreich sind. Wenn das so ist und das alles irgendwie auch passt zueinander, dann haben die schon ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn ich jetzt mal von mir ausgehe und von dem Gedanken ausgehe, dass die Garantie für mich die einzige Entscheidung ist oder die wichtigste Entscheidung ist, mache ich das jetzt oder nicht, dann glaube ich, ist der Groschen eigentlich schon gefallen und ich sollte es nicht tun.
Ja.
Weil dann habe ich genau das, was du sagst, dann habe ich eigentlich nicht das Geld dafür oder ich habe eigentlich nicht die Bereitschaft dafür oder ich traue mich eigentlich nicht so richtig. Und das führt immer zu einer schlechten Stimmung, so from scratch schon. Und dementsprechend glaube ich, auch hier haben wir ein Konstrukt, was für beide Seiten problematisch sein kann. Und deswegen bin ich persönlich auch kein Fan davon und sehe sie auch in der Praxis häufig für beide Seiten nicht so richtig durchsetzbar.
Ich glaube halt auch, dass wenn du mit Garantien arbeitest, sagen wir mal als Agentur, als Online-Marketing-Agentur, und du holst dir dann, lass es 2-3 Kunden sein, du holst dir die rein und du denkst halt, ja, cool, gute Cases, kann ich alles umsetzen. Mhm. Und die sind aber aufgrund der Garantien bei dir gelandet, kommen mit zu wenig Budget rein, bla bla bla, Produkt ist nicht validiert genug und so weiter. Mhm. Und du bist aber auf der Suche nach Kunden und nimmst die halt an oder was weiß ich, weshalb du dich eben für diese Kunden entscheidest. Dann hast du wieder Kunden drin, wo das Projekt nicht läuft, wo die Ergebnisse nicht sitzen. Und das muss nicht mehr an dir als Agentur liegen. Das kann auch aufgrund dieses Grundzustandes des Kunden passieren. Ja. Dann hast du wieder eine negative Reputation, weil du dann keine Ergebnisse erzeugst. Dann reden Kunden schlecht über dich und so weiter. Und das erzeugt wie so eine Art Zyklus, dass du wieder in die Position kommst, zu sagen, okay, ich muss noch mehr krassere Garantien geben. Ja. Und du bist halt irgendwie immer weiter in diesem Zyklus drin. Und ich muss auch sagen, dieses Thema mit Garantien, das gab es schon vor 15 Jahren, das gab es schon vor 10 Jahren und noch in den letzten 5 Jahren immer mal wieder. Darum, ja, kann funktionieren, aber dann musst du es eben auch vom Fulfillment her abwickeln können, mit Kunden zu arbeiten, wo es eben auch nur aufgrund der Garantien klappt.
Und ich glaube, du solltest dann auch ready sein, im Zweifel die Garantie auch durchzuziehen.
Umzusetzen.
Weil sonst sitzt du auf einem Rad, das dich irgendwann überholt, meine Meinung.
Definitiv.
Nichtsdestotrotz, um das Beispiel einmal besprochen zu haben, weil ich immer wieder auch mal gefragt werde, wie funktionieren denn so Garantien klassischerweise, würde ich einmal darauf eingehen. Aber auch wie gesagt mit dem Hint, ich mache das nicht oder wir machen das nicht. Klassischerweise würde ich jetzt, wenn ich jetzt hier in unserem Konstrukt, bleiben wir mal beispielsweise beim Beispiel Perspective, wenn ich jetzt eine Garantie bauen wollen würde für einen Funnel, dann würde ich hingehen und würde mich fragen, was ist ein großer Fall, wo ich kurzfristig viel Erfolg irgendwie hatte. Und würde jetzt mal zum Beispiel am Beispiel Perspective irgendwie da reingehen, würde sagen, irgendwie, als wir reingekommen sind, hatte Perspective 1000 Kunden, wie auch immer. Wir sind raus und Perspective hatte irgendwie 4.500, 5.000 Kunden, irgendwie so um den Dreh. Es gab bestimmten Adspend, sagen wir jetzt mal, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er war, sagen wir mal 500.000 Euro. Und es hat 3 Monate gedauert, beispielsweise. Dann würde ich reingehen, würde mir den größten, besten und spannendsten Case suchen und würde sagen, meine Headline wäre sowas wie, ich besorge SaaS-Businesses 3.000 Kunden in 3 Monaten oder Geld zurück. Und dann würde das natürlich extrem viel Nachfrage ziehen und ich würde sehr, sehr viele Setting-Calls haben. Und im Setting-Call setze ich mich dann hin mit denen und sage denen, pass auf, das hier war der Case, daher kommt die Garantie. Das stand mir zur Verfügung. Also dann würde ich beispielsweise sagen, hey, guck mal, wir haben in 3 Monaten 500.000 Euro Adspend investiert. Damit ich diese Garantie ausführen kann bei dir, musst du auch mindestens in 3 Monaten 500.000 Adspend investieren. Und dort standen mir noch 3 Kollegen zur Verfügung, die mir zugearbeitet haben. Das bräuchte ich auch, weil ansonsten vergleiche ich eine Äpfel mit Birnen. Kannst du das leisten? Dann würde der Kunde klassischerweise sagen, nee, kann ich nicht. Und dann müsstest du ihm sagen, okay, alles klar, dann können wir diese Garantie nicht einhalten, wir müssen eine individuelle Garantie für dich finden oder wir entscheiden uns, das erstmal nicht zu machen, weil sonst macht es keinen Sinn. Und so ist im Grunde die Taktik dahinter. Du sitzt dann natürlich aber mit dem potenziellen Kunden oder mit dem Lead halt schon im Gespräch und hast den Fuß in der Tür. Das verschafft dir natürlich schon einen Vorteil.
Durchaus.
Und ab da musst du halt gucken, wie du es handelst. Aber das ist so wie ich es erlebt habe, quasi wie Garantien häufig genutzt werden. Und dann geht man so durch den Prozess und hofft so ein bisschen, dass man die Garantie mündlich halten kann und sie gar nicht schriftlich in den Vertrag mit übernehmen muss. Dann hat man eh immer schon mal so den halben Fuß wieder raus. Und im besten Fall vergisst der Kunde auch im Setting bis zum Closing hin, dass es überhaupt diese Garantie gab und dann bist du fein raus. Das funktioniert schon auch. Das ist ein Numbers Game. Aber eben, glaube ich, eine grundlegende Entscheidung, ob man dieses Spiel gehen will oder nicht. Ich will es jetzt gar nicht beurteilen. Wir haben uns dagegen entschieden. Und bis heute machen wir es so, dass wir uns mit Kunden im Grunde in so einem Call hinsetzen und ihnen sagen, ich garantiere dir 2 Sachen. Das erste ist, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um das Ziel zu erreichen, was du erreichen kannst. Und das zweite ist, wir garantieren dir, wir würden dir dieses Angebot, das wir dir machen, nicht machen, wenn wir nicht daran glauben würden. Und das ist auch wirklich so. Und interessanterweise hat sich das für uns total bewährt, weil spannenderweise Menschen uns das einfach glauben. Und
ja, weil wir ja auch was dafür tun.
Richtig. Und ich glaube, und ich bin sehr froh, ich habe mit Sicherheit, als ich noch Freelancer war, bevor es unser Konstrukt gab, und wir haben bestimmt auch schon Closing Calls verloren oder Settings Closings verloren, weil wir keine Garantie geben wollten.
Definitiv.
Ich bin aber absolut überzeugt, dass wir unterm Strich mehr Geld verdient haben aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, wir machen das nicht, weil XYZ, aber verlass dich drauf, wir sind da und wenn es nicht klappt, dann finden wir auch eine Lösung. Und in der Vergangenheit, wenn es mal nicht geklappt hat, haben wir auch immer eine Lösung gefunden. Und ich glaube, dass diese Authentizität da schon super, super wertvoll ist. Das heißt, ich würde jedem auch empfehlen. Das
war halt immer der richtige Weg.
Ja, und ich würde es jedem empfehlen. Ich würde jedem empfehlen, der auf so eine Garantie angesprochen wird und sie nicht geben möchte, einfach transparent zu erklären, warum. Und ganz einfach zu hoffen, dass der andere einem das glaubt. Und wenn man das aber aufrichtig meint, glaube ich, kommt es auch so an. Und ich kann jetzt wiederum von mir sprechen, ich mag Menschen, die mir die Wahrheit sagen und die mir auch sagen, Dinge können schiefgehen, weil wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, weiß ich, dass mir niemand was garantieren kann.
Ja, das ist halt so das Ding. Also es sind so 2 Angles bei Garantien und ich will auch nochmal betonen, dass es durchaus, wie gesagt, auch aus eigener Erfahrung, Cases gibt, die ja auch am Markt validiert sind, wo man mit Garantien sehr erfolgreich arbeiten kann. Es kommt halt einfach immer darauf an, definitiv beidseitig, ja, ob man das eben für sich selbst in seiner Akquise quasi mitnehmen möchte, als Hook oder auch als tatsächliche ausgeführte Garantie oder eben nicht. Und testet euch da dran, wenn es euer Ding ist. Do it. Gibt viele, die das erfolgreich machen. Oder lasst es bleiben.
Was, by the way, glaube ich, auch eine richtig wichtige Frage ist bei so Garantien ist, habe ich Bock drauf, das im Zweifel rechtlich durchzuziehen?
Ja.
Weil eigentlich, wenn der Kunde sagt, ich möchte die Garantie ziehen, ab dem Moment kannst du eigentlich nur verlieren, aus meiner Sicht. Weil entweder du sagst, nee, geht nicht und gehst dann in den Rechtsstreit, dann gewinnst du vielleicht deine 8.000 Euro, 10.000 Euro, 12.000 Euro, weil du vielleicht einen wasserdichten Vertrag hast. Dein Kunde, dein Ex-Kunde wird aber trotzdem rumlaufen und sagen so, ja, scheiß Garantie, am Ende war ich hier mit dem Anwalt, sie haben das Geld trotzdem einbehalten, super, danke, ciao. So, und dann hast du deine Null-Sterne-Bewertung bei Trustpilot, einen Stern bei Google, ja, in drei Facebook. Genau. Und sorry, das Fachwort hat mir einfach gefehlt, sonst hätte ich das nicht nochmal wiederholt. Und zweite Variante ist halt, du musst deinem Kunden dann die Garantie irgendwie, also du lässt sie durchgehen, du zahlst das Geld zurück, dann hast du das Geld verloren, dein Kunde wird trotzdem unzufrieden sein. Ja. Und wird auch dann nicht rumlaufen und sagen, ja, aber die sind richtig geil, weil die haben mir zumindest mein Geld zurückgegeben. Das wird auch nicht passieren. Also so oder so scheiße. Und deswegen, ich glaube, es ist eine Lose-Lose-Situation. Aber wie du sagst, es gibt mit Sicherheit auch Daseinsberechtigungen dafür. Nur ich glaube, man muss sich die Frage stellen, will ich das im Zweifel durchziehen?
Ich glaube, das ist eine gute Frage, um sich zu überlegen. Also wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, dann testet. Und wenn du es halt nicht mit Ja beantworten kannst, dann...
Ja.
Lass es bleiben.
Also ich weiß es halt, weil ich war schon in der Situation. Ich war, also jetzt nicht mit Garantien, aber so Dinge, wo zum Beispiel noch Vertragsinhalte offen standen und ein Kunde gerne irgendwie eine Veränderung haben wollte. Und ich habe mich dann halt gefragt, ey, soll ich dafür jetzt vor Gericht gehen? Oder zum Anwalt laufen und so? Und ich glaube auch da, wenn man hier und da mal ein bisschen kulanter ist, wenn man es kann, tut man sich echt was Gutes, weil häufig kommen diese Menschen entweder wieder oder sind positiv überrascht davon, dass ihr kulant seid.
Darüber haben wir auch in unserer Fail Fast Episode gesprochen, ne?
Genau. Und ey, wenn man halt auch nicht die Leistung einhalten konnte, die besprochen war, finde ich, sollte man auch mutig genug sein und auch aufrichtig genug sein zu sagen, sorry, wir haben es nicht geschafft. Was nicht heißen muss, man hat nicht alles probiert und man hat es nicht aufrichtig getan und man hat sich bemüht, aber manchmal klappen Sachen einfach nicht. Manchmal passieren Sachen halt nicht so, wie man sich's wünscht. Und ich glaube, man fährt richtig gut damit, dann auch zu sagen, ich sehe das ein, wenn es denn so war, und lass uns eine Lösung finden. Ich glaube, das ist ein viel besserer Weg.
Ja, es ist halt am Ende wieder Authentizität. So.
Ja.
Voll. Und irgendwie so ein bisschen dieser partnerschaftliche Ansatz Menschen gegenüber, voll, mit denen man arbeitet. Und das ist halt irgendwie schön, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und um das Thema jetzt so ein bisschen zu wrappen, weil wir ja eh in der nächsten Folge da auch noch ein bisschen drauf eingehen wollen, wir haben hier in unseren Notizen noch einen Punkt stehen, die Waage halten. Und ich glaube, das fasst all das, was wir besprochen haben, irgendwie ganz gut zusammen. Es ist einfach super, super wichtig, wie das Wort Partnerschaft, wie das Wort Zusammenarbeit ja auch irgendwie schon suggeriert, immer zu versuchen, die Waage zu halten. Es sollte keine Partei enorm viel stärker sein als die andere. Keine der Parteien sollte mehr geknebelt sein als die andere oder weniger. Ich glaube, es ist immer wichtig, sich auf einem geraden Fundament zu treffen, auf Augenhöhe. Und dann sind sehr, sehr viele Sachen sehr einfach zu klären, aus meiner Sicht.
Definitiv, ja.
Was denkst du?
Ja.
Gut. Das heißt, an alle Agenturen, versucht eurem potenziellen Kunden auf Augenhöhe zu begegnen und oder begebt euch auf seine Augenhöhe. Und an alle werdenden Kunden von Agenturen, gebt eurer Agentur die Chance, eben mit euch auf Augenhöhe zu arbeiten, oder begebt auch ihr euch auf Augenhöhe und gönnt einander was, und dann wird das auch alles gut werden. Genau, das als Wrap dazu. Ja, ich bemühe mich. Und alles Weitere besprechen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir die eine oder andere Frage dazu bekommen, weil dann können wir da sehr spezifisch drauf eingehen. Ansonsten auch zum Thema Agency Pricing, weil ich glaube, Pricing ist ein sehr maßgeblicher Punkt in der Mitte des ganzen Fulfillments und zieht sehr, sehr viel nach sich. Dementsprechend dann quasi heute 1 von 2 und nächstes Mal 2 von 2, würde ich sagen.
Let's do it.
Und würde überleiten wollen in unsere wundervolle Kategorie Bullshit Buster.
Yay.
Magdalena.
Was hast du heute mitgebracht?
Nee. Ich bin hier am Ummoderieren. Du fängst an. Was ist dein Bullshit Buster diese Woche?
Passend zum Thema Prozesse und Strukturen habe ich heute mitgebracht, dass Prozesse und Strukturen auch nicht immer geil sind. Und dich durchaus auch aufhalten, wenn du nicht weißt, wann gut ist.
Sprichst du da aus Erfahrung?
Ich spreche da aus Erfahrung. Und ich bin auch selber schuldig dahingehend, weil ich schon sehr stark Prozess und Routinen und strukturdenkender Mensch bin, was ja vor allem irgendwie so meiner Laufbahn auch geschuldet ist, dass ich irgendwie immer relativ schnell in Führungsposition gegangen bin und mir überlegen musste, wie kriege ich den Haufen jetzt dazu zu funktionieren. Mhm. Weißt du, wo mir sowas auffällt, ist immer, wenn es um irgendwelche Projekte geht, die in einem kurzen Zeitraum relativ viel Workload und Overhead bedeuten, aber langfristig zu sehr wichtigen Ergebnissen führen. Also die einfach eine hohe Prio bedürfen, wo relativ viele Player mitarbeiten müssen. Mhm. Dann finde ich Prozesse und Strukturen manchmal super krass überflüssig und würde mich am liebsten hinsetzen und alles alleine machen. Mhm. Weil ich weiß, dass ich dann relativ schnell die PS auf der Straße hätte.
Ja.
Und boah, das schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich mir so, nein, bleib's doch dann dabei und das ist, jeder hat so seine Aufgabe, Racy hier. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt immer so, weißt du, wie viel schneller ich wäre, da würde ich jetzt einfach selber hinsetzen und das selber machen.
Ja. Also in meiner Welt sind Prozesse und Strukturen eine V2.
Ja, das weiß ich.
Oder?
Ja.
Also, das klang sehr freundlich. Ich
finde
so.
Das klang wirklich, also im Positiven, Brian.
Danke.
Du weißt, glaube ich, relativ, auch aus deiner Erfahrung, immer gut abzuschätzen, wann etwas von einem Prozess wirklich auch V1 ist und wann eher so V2. Also damit meinen wir jetzt gerade so Prio.
Mhm. Danke.
Und für mich ist das so ein bisschen, manchmal holst du mich auch aus sowas raus, zu Prozess zu denken, also zu viel so in diese Richtung zu gehen, lass das mal sauber und ordentlich machen, hin zu, ja, lass uns das sauber und ordentlich machen, aber jetzt und umsetzen und so weiter und nicht zu lange an etwas rumzudoktern und sondern es einfach auch mal zu machen. Und ich glaube, wir zwei finden uns ja immer relativ gut zusammen, würde ich sagen, also dass wir da gut vom anderen jeweils profitieren können. Aber generell ist das für mich so ein Bullshit-Wasser-Thema, weißt du?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir zwei haben das Glück, dass ich halt ein unfassbarer Chaot bin, aber dadurch teilweise halt sauschnell und du bist halt super, super organisiert. Interessanterweise aber dadurch nicht sehr langsam und dementsprechend treffen wir uns immer richtig gut irgendwie in der Mitte. Ich glaube, das kommt uns wirklich zugute. Vielleicht auch ein guter Tipp an alle, die Chaoten sind, sucht euch jemanden neben euch, der organisiert ist und umgekehrt, weil dann befeuert man das halt so ein bisschen.
Definitiv.
Und ich meine, wir haben auch da in der zweiten Folge, die zweite Folge scheint wichtig gewesen zu sein. Ich glaube, wir haben auch in der zweiten Folge darüber gesprochen, dass ich dort erzählt habe, ich glaube, es war in der ersten, dass ich quasi zwei Business-Anläufe hatte. Und der erste war, ich bereite alles hervorragend vor. Also ich hatte quasi Prozesse wie ein DAX-Konzern. Ich hatte eine Website wie die größte Agency. Ich hatte einen Onboarding-Prozess, von dem können heute wir selbst nur träumen. Das war alles ready, aber ich hatte halt keine Kunden. Und
ja, stimmt, ich erinnere mich an die Folge.
Ja, und das ist scheiße gewesen. Sorry für das Wort. Und dann später, am zweiten Anlauf, war am Anfang sehr viel Chaos da. Aber auch.
Und auch sehr viel Kunden.
Genau, und auch sehr viel Kunden. Und das war natürlich anstrengend, finanziell aber äußerst attraktiv. Und ich würde heute mich eher immer erstmal entscheiden, wenn man das vom Kopf her hinbekommt, also nicht im Sinne von wenn man schlau genug ist, sondern eher, wenn man mal kurz im Chaos leben kann, hol dir erstmal die Kohle, sei mit deinem Kunden organisiert, aber notfalls im Backend ein bisschen chaotisch. Wenn du das Geld dann aber da hast, ist das Chaos zu lösen relativ einfach.
Ja.
Also wie alles halt im Leben mit Geld leichter ist.
Ja, fühl dich wohl und dann ab geht's. Also ich glaube halt, dass man sich irgendwann, und das merke ich auch, einfach an so einen Punkt bringen muss von jetzt gerade ist der Prozess und die Struktur egal, ich pushe es halt raus und ich mach's halt.
Ja.
Und ich so, weil ich halt weiß, dass das das übergeordnete Ziel ist, auf das ich hinarbeite, versus manchmal braucht es halt auch den Prozess und die Struktur, damit halt nicht das Große und Ganze irgendwie zusammenbricht oder sowas. Also ja, mein Bullshit-Buster-Thema war halt einfach heute mal, dass es nicht immer geil ist und nicht immer nur aufgrund von Prozessen und Strukturen funktioniert und du nicht immer alles in diesen Prozess und die Struktur reinpushen musst,
Ja.
Sondern dass du da manchmal auch über deinen eigenen Schatten springen musst. Wenn du, selbst wenn du es gerade gebaut hast, ja, sehr kannst auch mal außerhalb der Party.
Sehr wichtig auch, ganz, ganz praktisch, praxisorientiertes Thema. Eines unserer beliebtesten Freebies ist ja unser Meta-Ads und Creative Testing Framework. Und Framework an sich sagt ja Struktur. Und ich erlebe ganz oft, dass Menschen das nutzen und dann mir aber Rückfragen stellen im Sinne von, was mache ich denn, wenn XYZ? Und dann sage ich ihnen dies, das und jenes, also das, was dann halt gerade zu der Situation passt. Und sie sagen dann, ja, aber das passt ja nicht mehr zu dem Framework. Und das bringt mich immer wieder zu dem Satz, lass dich von deinem System nicht zum Sklaven machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich bin auf jeden Fall auch schuldig darin. Aber Strukturen, Prozesse und Systeme müssen dir immer nützen und sollten dich nie einschränken. Weil sonst kommst du an einen Punkt, wo du dich selbst overcorporated hast. Und ich könnte mich bis morgen darüber aufregen. Auf jeden Fall. Weil dann bist du langsam, dann bist du träge. Dann geht's
das ist halt so dieses Ding, wenn du kannst dich halt auch nicht hin, also klar, du kannst dich hinsetzen und wie den ganzen Tag eine Notion-Templates bauen, aber irgendwann wirst du halt auch in dieser Position sein müssen, diese zu nutzen und nicht mehr alles blau und rot einzufärben und noch drei Bedingungen einzufügen.
Ja,
so.
Voll.
Und da musst du halt irgendwo die Waage finden. Und sobald du merkst, dass du halt nur noch an Notion-Templates rumschraubst, dann hast du eigentlich schon verloren.
Ja. Ich sage zu den Mentees immer, damit kommst du nie ans erste Geld, damit kommst du immer erst ans zweite oder ans dritte Geld. Aber das erste und zweite Geld kannst du verdienen, ohne das zu machen.
Durchaus.
Also ich glaube, du kannst bestimmt 50, 60, 70, 80k MAA mit einem Zettel und einem Stift regeln, wenn du musst.
100 pro. Definitiv. Ja. Das ist gar keine Frage.
Nicht, dass ich jetzt zu Zettel und Stift aufrufen wollen würde.
Ach, manchmal ganz geil tatsächlich. Aber zu was rufst du denn auf mit deinem Bullshit-Buster-Thema?
Ich bin im Grunde in einer ähnlichen Richtung unterwegs. Und zwar ist mein Bullshit-Buster-Thema, viel hilft nicht immer viel. Du brauchst nicht immer die teuersten Tools und die beste Ausrüstung. Und da spreche ich als Schuldiger auf der Strafbank. Ich bin grundsätzlich jemand, der sehr gerne Geld ausgibt und sehr gerne für Technik, Gadgets und Sachen, die vermeintlich irgendwie weiterbringen. Das kann diese Kamera sein, das kann dieser Bildschirm sein, das kann dieses Licht sein, alles im Grunde um mich rum. Und als ich angefangen habe, Geld zu verdienen, waren das auch relativ schnell Investitionen, die ich getätigt habe, die natürlich auch ihre Berechtigung haben, die aber keinen wirklichen Impact auf meinen Alltag haben, außer die Tatsache, dass ich mich selber halt ein bisschen besser fühle, wenn meine rechte Gesichtshälfte ausgeleuchtet ist oder whatever it might be, aber es hat ab einem gewissen Punkt keinen extremen Business Value mehr, würde ich jetzt sagen. Das kommt dann irgendwann wieder, also es gibt dann irgendwann wieder Investitionen, die machen total Sinn, die sind dann aber häufig deutlich teurer, also das können so Sachen sein wie, keine Ahnung, ich schaffe mir einen viel stärkeren Computer an oder ich baue mir ein Aufnahmestudio oder was auch immer, also wo es wirklich dann so in die Zehntausende geht oder mehr. Aber so im Alltag sich zu überlegen, reicht meine MacBook-Webcam, damit ich auf meine ersten 10 oder 20k MAA komme, oder muss ich mir sofort eine Sony A7 III S kaufen? Würde ich meinem früheren Ich gerne sagen, nimm erstmal die MacBook-Kamera und erfreu dich dem ein oder anderen Euro mehr auf deinem Konto, weil der lässt sich besser schlafen als die Kamera. Und es muss nicht gleich dieses Mikro sein, es geht auch erstmal irgendwie mit dem Kabelmikro von den EarPods und all diesen Dingen. Also ich würde gerne einmal aufrufen, investiert nicht zu früh in zu krassen Shit, weil ihr braucht ihn halt nicht. Und wenn es gibt schon den einen oder anderen Kunden, der sich davon natürlich auch beeinflussen lässt, aber unterm Strich bist du dadurch nicht erfolgreicher. Und wenn du nur deswegen erfolgreicher bist, dann hast du ein Kompetenzproblem. Dann solltest du Geld in andere Sachen
stecken. Ja, das definitiv. Also ich glaube halt, dass man sich relativ, wenn man so nerdy ist, was das ganze Thema so Tech und Tools und sowas alles angeht, und bin ich auch irgendwo schuldig, nicht immer, weil ich filme hier mit einem iPhone, aber
I wish.
Dann kann das auch schnell was sein, was einen einfach auch glücklich macht, happy macht, so, und dann begründest du es halt immer damit, ja, aber. So, weil ich es halt schön finde und weil es mich happy macht und weil es mich in meiner Arbeit unterstützt und so. Und das ist auch bis zu einem bestimmten Grad, würde ich sagen, ein guter Grund.
Ja.
Aber du solltest halt irgendwie immer so ein bisschen dein Konto im Blick haben und auch, wie viel Zeit das von deinem Doing einnimmt.
Ja.
Ob es jetzt wirklich sein muss.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt mit Sicherheit einen Sweet Spot. Also jetzt die Dinge, die ich genannt habe, die nutze ich halt zum Beispiel schon alle in meinem Alltag. Ich sitze jetzt irgendwie auf dem 1.000-Euro-Stuhl. Das mag schwachsinnig sein, aber ich sitze halt hier nur mal jeden Tag 15 Stunden.
Ja, ja.
So Sachen machen halt schon Sinn, aber es gibt halt wiederum andere Sachen. Ich habe irgendwie echt Geld ausgegeben für Zeug, das ich halt nie nutze, weil ich dachte, ich brauche das, um das nächste Level zu erreichen. Und dann war es das aber halt nie. Und das Gleiche gilt auch für Tools. Ich sitze immer mal wieder da, meistens, wenn ich Umsatzsteuervoranmeldung mache und gucke mir mal an, für was für Tools im Detail geben wir wie viel Geld aus und komme dann immer zu dem Konstrukt, die sind schon alle cool. Aber wenn ich mal unterscheide zwischen Tools, die cool sind, Tools, die Spaß machen und Tools, die einen direkten Impact auf finanzielle Komponenten haben, dann ist da die Liste relativ kurz häufig. Und dementsprechend, ich glaube, man versucht gerade am Anfang, also bei mir war es so, ich will da jetzt nicht jeden mit in den Topf werfen, aber bei mir war es so, ich habe absolut versucht, fehlende Erfahrung, fehlendes Selbstvertrauen, fehlende whatever zu kompensieren über teure Dinge. Und ich habe gedacht, ich werde ein besserer Online-Marketer mit der Sony-Kamera im Vergleich zur MacBook-Kamera, und das war absolut falsch.
Ja.
Ja.
Dementsprechend. Kann ich unterschreiben.
Macht euch nicht verrückt.
Das ist ein gutes Ende zur Kategorie Bullshit-Buster und ein guter Anfang. Eigentlich müssten wir die Tooltime vorziehen. Ja, jetzt, wo wir so viel über Tools gesprochen haben.
Dann machen wir das. Magdalena, was ist dein aktuelles Favorite Tool in the world?
In the world. Diese Woche tatsächlich. Asana. Fun Fact, wir haben unser Taskmanagement wieder umgezogen. Was heißt wieder? Wir haben es umgezogen.
Man kann schon sagen,
wir sind wieder. Von Notion geswitcht auf Asana. Und ich habe schon viele Male mit Asana gearbeitet und auch immer sehr happy damit gewesen tatsächlich. Ich bin, wenn, von Asana weggewechselt, auch nur aufgrund von anderen Strukturen in schon vorhandenen Tools, die ich eh schon benutzt habe.
Ja.
Und jetzt wieder hin zu Asana. Love it. Ich liebe es, da so kleine Haken zu setzen und dann kommt das kleine Einhorn mit den Funken. Freue ich mich einfach jedes Mal.
Das finde ich so hässlich.
Ja, es ist auch super hässlich, aber es ist trotzdem ein gutes Gefühl.
Ja, voll. Das ist, by the way, ein Ding. Also ich liebe Asana auch und ich will dich gar nicht unterbrechen. Eine Sache, die mich bei Asana wirklich immer extrem nervt, ist, ich finde, es ist ein relativ hässliches Tool.
Ja, das stimmt schon.
So,
es ist auch nicht ganz so intuitiv teilweise.
Ja, Shoutout ans Designteam von Asana. Ihr seid ein bisschen zu corporate, werdet mal cooler, bitte. Weil ansonsten ist es nice. Also so, wenn du dir die Competitors anguckst, irgendwie Monday, weiß ich nicht, Katastrophe für mich visuell, HubSpot, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist das schlimmste Tool, das je gebaut wurde. Weiß nicht, was da noch alles so mit rein lurkt irgendwie. Notion halt, Notion ist sexy, aber irgendwie nicht so ja, richtig, und richtig.
Sowas halt, ne?
Ja, reden wir nicht drüber, aber macht's mal ein bisschen cooler. Lasst mich mal Custom-Icons hochladen und lasst mich mal die Farben verändern, bitte. Ich mag sowas.
Ja, das stimmt tatsächlich. Hast du aber auch ein Fav-Tool diese Woche, was so in so eine grundlegend strukturell wichtige Richtung geht?
Ich habe mir vorhin ein bisschen die Frage gestellt und interessanterweise ist es eigentlich sehr offensichtlich und gleichermaßen nicht, weil ich benutze es so oft und so intensiv, dass ich das gar nicht mehr als Tool so richtig in meinem Kopf habe. Und zwar ist es Figma. Es gibt, glaube ich, keinen Tag seit Jahren, an dem ich Figma nicht benutzt habe, mindestens 20 Mal am Tag. Und alles, was in irgendeiner Form visuell aus dem Hause Addicts heraussprudelt, ist irgendwann mal in Figma entstanden oder zumindest mal durch Figma durchgelaufen. Eigentlich ein Tool für UX-UI-Designer, super, um Apps, Interfaces, Websites und Co. zu bauen. Wir benutzen es aber wirklich für alles. Wir bauen Ad-Creatives in Figma, wir bauen alle möglichen Social-Content-Pieces in Figma, wir machen kleine Tweaks in Figma, wir bearbeiten teilweise Bilder in Figma, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und es ist so krass zu meinem Alltag geworden, dass ich vergessen habe, dass es da ist, lustigerweise. Und es gibt nichts, was ich nicht liebe an Figma. Ja. Dementsprechend, jeder, der noch nicht Figma irgendwie kennt oder sich noch nicht damit befasst hat, tut es dringend. Es ist wirklich super geil. Es ist einfach zu lernen. Es hat super Funktionen. Es gibt eine Community mit ganz, ganz vielen Free Assets, die man sich teilen, die man nutzen kann, die geteilt werden, kostenlos. Wirklich grandioses Tool. Und nicht mehr wegzudenken aus meinem Arbeitsalltag. Wenn du mir Figma wegnimmst, bin ich echt verloren. Hat auch bei mir alles andere ersetzt. Kein Photoshop mehr, kein Illustrator, kein, was hat man noch gehabt? Man hat mal Canva benutzt, all diese Sachen. Kein Thema mehr.
Nee, definitiv nicht, aber auch schon länger nicht. Ja, bin ich bei dir. Also auch ein Tool, was ich seit Jahren verwende. Ich würde sagen, ich bin so der nie fertig gewordene Anfänger, was Figma angeht. Also ich glaube, ich kann so alles, was mir jemals jemand gezeigt hat und was ich jemals in Tutorials geguckt habe. Und es reicht mir bis heute.
Das ist das ja das Coole an Figma. Du bist sehr schnell, ja, sehr tief drin. Ich würde aber auch sagen, dass dich als Anfänger zu beurteilen, Schlag ins Gesicht eines jeden Anfängers ist. Mhm. Also würde sagen, du bist ja schon den Schuhen langsam entwachsen. Aber
ja, aber jetzt im Vergleich zu hier UI, UX-Designern oder auch wie du damit arbeitest, ja nochmal was anderes. Aber das liegt ja vor allem auch daran, dass ich das einfach auch nicht gebraucht habe.
Vor allem hast du ja kein Design.
Aber ich liebe das Tool. Ja. Nee, aber ich liebe das Tool. Es ist genau das, was es braucht, was irgendwie Visuals angeht. Und
ich finde auch, ja, du kriegst sehr viele Job- und Personentypen da drin connected, weil jeder kann so relativ schnell damit die wichtigsten Sachen machen. Und jetzt egal, ob du das kurz einem Freelancer zeigst, einem Kunden, einem Azubi oder wem auch immer, alle können so halbwegs schnell verstehen, was sie tun müssen, um bestimmte Dinge zu tun. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also dieser kollaborative und verständliche Ansatz davon ist einfach super.
Das und es ist halt ein Tool, was vielleicht auf den ersten Blick, wenn du vielleicht von Canva oder sowas kommst, so ein bisschen nach Overkill aussieht. Aber sobald du dich mal eine halbe Stunde damit beschäftigt hast, merkst du einfach so diesen Genius-Faktor da dran.
Ja. Was ich sehr mag, by the way, ist, du hast halt nicht diese zumindest, du kommst da ran über Community und so, wie ich eben besprochen habe, aber du hast in the first place nicht so einen krassen Template-Ansatz. Und
stimmt.
Das nervt schon auch manchmal, führt aber dazu, dass du eigentlich dass du gezwungen bist, kreativ zu werden, dass du dann dich wiederum schneller aus der Masse abhebst und irgendwann deine eigenen Templates baust. So wie wir es ja auch getan haben und wir es ja auch tun. Ihr könnt sie ja auch kaufen, by the way. Hit me up. Und das mag ich. Also es zwingt mich raus aus meiner Comfortzone und führt dazu, dass ich täglich besser werde.
Das stimmt. Ja, es ist schon ein Tool, was dich selber auch so zur Kreativität anspornt. Das stimmt. Und manchmal, ich liebe das auch einfach so ein paar Stunden lang, um mich Grafiken in Figma zu bauen.
Ja.
In so einer guten Landingpage stattzufinden für ein paar Stunden. Ja,
voll.
Man kann sich da drin halt so verlieren und das bringt halt was. Liebe ich. Geile Kombi.
Und du hast so dieses unlimitierte Board, also du hast halt einfach keine Grenzen. Ja. Du kannst überall gleichzeitig. Sehr schön.
I love it.
Ja.
Stimmt. Nee, wäre auch irgendwann auf meiner Liste gelandet tatsächlich. Aber ich habe das gleiche wie du, wenn du sagst, so, du arbeitest so viel damit, dass du es irgendwie gar nicht mehr so als Tool wahrnimmst. So.
Ja.
Same. Definitiv.
Ja. Siehst du. Dann trifft sich das doch gut. Gut, dann leite ich über in unsere letzte Kategorie für den heutigen Tag. Und zwar die gute alte Kategorie Fragenhagel. Hagenfragel. Ich werde dir jetzt 10 schnelle Fragen stellen. Und ich muss da ein bisschen näher ran an mein MacBook, weil ich bin schon was älter und meine Brille ist gerade kaputt. Und würde dich bitten, diese, wie schon beim letzten Mal, kurz, bündig und mit höchster Sorgfalt zu beantworten. Und dann machen wir das Gleiche umgekehrt und dann haben wir es auch geschafft. Bist du bereit? Ach, warte mal, jetzt war ich kurz davor, die Fragen von letzter Woche vorzulesen. Bist du bereit, Magdalena Finke?
Bin ich. Schieß doch bitte mal los.
Frage Nummer 1. Es wäre eigentlich viel cooler, wir hätten an so ein paar Ecken und Enden noch so Jingles, oder? So ein Bullshit-Buster-Jingle und wenn wir jetzt hier Fragenhagel machen, dann in meinem Hinterkopf läuft diese Wer wird Millionär-Musik. Kennst du die? Diese at Maxi. Maxi, by the way, Shoutout Maxi. Maxi ist unser Support, was unseren Content anbelangt. Maxi, bitte an diese Stelle hier die Wer wird Millionär-Musik cutten. Danke. Und bitte guck aber, dass wir da nicht rausgestrikt werden rechtlich. Gut, also Frage Nummer 1, Magdalena. Was machst du morgens als erstes?
Ich gehe in die Küche und mache die Kaffeemaschine an, damit die vorheizen kann.
Sehr gut. Was ist dein aktueller Lieblingsfilm?
Gentleman. Nicht die Serie, sondern der Film.
Mhm. Was nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Ein Handy, Musik, eine Musikbox oder Kopfhörer.
Fürs Handy?
Und ja, richtig. Und ein Buch.
Welches Buch? Anschlussfrage.
Das, was ich halt gerade lese. Jetzt gerade lese ich ich lese so eine griechische Mythologie-Serie. Und das Buch heißt Atalanta.
Mhm. Fein.
Ist gut.
Wenn du nicht Leni bzw. Magdalena heißen würdest, sondern dir selber einen Namen aussuchen könntest, wie würdest du heißen?
Boah, Bria, keine Ahnung. Ich habe keinen anderen Lieblingsnamen. Ich mag meinen Namen tatsächlich sehr gerne. Sagt halt fast niemand Magdalena, aber ich finde den Namen schon sehr passend. Auf diese Frage habe ich keine Antwort.
Sind wir jetzt soweit? Ab dem Punkt haben wir uns nichts mehr zu erzählen.
Oh,
okay, wir holen diese Frage nochmal zurück an einen anderen Punkt. Aber wir halten schon mal fest, dass es 1-0 für mich dann steht.
Definitiv. Damit hast du mich.
Okay, next question. Welchen YouTube-Kanal schaust du am meisten?
Isabel Page. Das ist richtig cute. Die wohnt in so einem Tiny House irgendwie in the middle of nowhere und macht dann so Vlogs.
Mhm. Sweet. Worin bist du richtig schlecht? Also so richtig schlecht.
So richtig schlecht? Mir aussuchen, was ich essen möchte.
Mhm. Verstehe ich.
Ich möchte einfach nur wissen, wo es hingeht und dann kann ich mir auf der Karte was aussuchen. Aber so dieses, oder auch einfach so per se, wenn ich jetzt im Supermarkt gehe und mir was kaufe oder so, dann ist es eher so, was esse ich sonst? Und davon nehme ich dann die Auswahl. Aber ich bin einfach richtig schlecht, mir irgendwas zu überlegen dahingehend.
Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das fällt nicht relativ schnell auf. Okay, nächste Frage. Rasenmähen oder Rasenmäherroboter?
Rasenmähen.
Ja?
Definitiv, ja. Ich hasse unseren Rasenmäherroboter.
Was hat er euch getan?
Er ist halt dumm. Er mäht halt nicht alles vom Rasen, sondern halt nur bis dahin, wo die Linie reicht. Und dann kann ich es halt auch selber machen.
Ja, das kenne ich. Ist bei unserem auch so. Okay, was ist dein Lieblingsfrühstück?
Ich frühstücke eigentlich relativ selten, aber wenn, dann Croissants.
Sehr gut. Welchen Song hast du zuletzt gehört?
Soll ich mal kurz gucken?
Mhm.
Guck mal, ist jetzt hier so the real answer. Calm and Patient von G-Nico.
Super. Packen wir in die Videobeschreibung. Letzte Frage, Magdalena.
Mhm.
Wie lautet der Text der letzten WhatsApp-Nachricht, die du bekommen hast?
Ui, das kann ich natürlich auch mal kurz gucken. Der letzten?
Mhm. Du musst nicht sagen, von wem.
Die letzte Nachricht, die ich bekommen habe, heißt hehe, sehr gut.
Das ist wirklich sehr langweilig.
Ja, Tatsache, war noch eine Antwort auf irgendwas.
Nice try, though. Gut.
Mhm. Gut, my turn, würde ich sagen. Und ich drehe das Ganze direkt um. Ich habe mir heute besonders Mühe gegeben bei meinen Fragen an dich.
Da bin ich gespannt.
Und, ja, pass auf.
Nachdem wir letzte Woche ganz eindeutig geklärt haben, dass es das Nutella heißt, kann ja eigentlich nichts mehr kommen, was mich verwirrt oder irritiert.
Ich weiß noch, dass wir dazu gute Kommentare auf YouTube Shorts bekommen haben.
Sehr gut.
Also, bist du bereit?
Immer.
Okay, pass auf. Was ist das Unwichtigste, das du auswendig kannst?
Boah. Das Gedicht Herr von Ribbeck im Havelland.
Dann,
kennst du das? Nee. Mhm. Kennst du das? Ja, das musste ich in der 5. oder 6. Klasse lernen und ich habe es nie vergessen, weil es so eine Qual war.
Fühl ich sehr. Mhm. Was ist das Letzte, was du bei Amazon bestellt hast?
Lass mich kurz überlegen. Eine Sonos Era 400 Box zum Musik hören.
Nice.
Kann ich empfehlen.
Ja, echt?
Mhm, super.
Sind die gut?
Sehr gut.
Was ist dein Go-To-Snack beim Netflix gucken?
Der hat sich nicht verändert. Es gibt zwei, die wechseln sich immer ab. Das eine sind Cineminis. Ich bin richtiger 12-Jähriger, wenn es um Snacks geht. Entweder Cineminis oder ungetoastetes Toastbrot mit 2 Finger dick Nutella.
Ja, da sehe ich dich.
Das geht fit. Das geht auch runter wie Öl.
Nutella wird sich durch diesen Podcast auch einfach.
Ich hoffe, dass Menschen, die häufig diesen Podcast hören, merken, welch großen Stellenwert Nutella in meinem Leben hat. Oder wie ich es nenne, das braune Gold.
Uiuiui. Das habe ich noch nie gehört von dir.
Ferrero, hit me up.
Oh, kleines Sponsoring. Was war dein erstes Tattoo?
Das ist eine gute Frage. Das erste Tattoo war ein Schriftzug auf meinen Rippen. Wirklich ganz klassisch die Initialen meiner Eltern, meiner Schwester und mir, inklusive, wie könnte es anders sein, Geburtsdaten in römischen Ziffern. Und Klassiker. Das wird auch das erste Tattoo sein, das ich lasern lasse. Nicht, weil ich meine Eltern nicht mehr mag, sondern weil es wirklich scheiße gestochen ist.
Ja. Passend dazu die nächste Frage. Wann hast du das letzte Mal einen Strafzettel bekommen?
Heute.
Und wofür?
Falschparken. Ich bekomme Strafzettel wirklich on a daily. Und wenn man eine wirklich schlechte Eigenschaft von mir finden müsste, dann ist es, dass ich wirklich parke, wo ich will und wann ich will. Außer, wenn ich damit andere Menschen brachial behindere, die dafür nichts können. Also Behindertenparkplätze, so mache ich nicht platt. Aber alles andere, Parkverbot, Halteverbot, Kurzparkzone, I don't care. Gib mir die 15 Euro und lass mich in Ruhe.
Also ein Parkzettel, ja?
Jo.
Parkstrafzettel.
Mhm.
Alright. Also dann nächste Frage. Was ist das peinlichste Emoji von dir in dieser zuletzt verwendet Geschichte?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich kann es gerade nicht holen, weil mein Handy lädt. Definier mal peinlich.
Ja, würdest du es dem Kunden schicken?
Du kennst mich ja. Ich würde sagen, das ist das Delfin-Emoji. Immer wenn ich nicht mehr weiter weiß. Das ist
schon recht peinlich.
Also wenn es so eine Diskussion gibt oder es gibt so eine Meinungsverschiedenheit und ich weiß nicht mehr weiter, dann schicke ich einfach das Delfin-Emoji. Früher war es das Shrimp-Emoji und das hat sich dann weiterentwickelt zum Delfin. Also
ist größer und peinlicher geworden, ne?
Genau, Meerestiere sind da genau mein Ding. Einfach immer ein Delfin-Emoji spammen.
Darauf doch direkt mal die Frage 7 von meiner Liste.
Mhm.
Welche Zahnpasta benutzt du?
Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich bin so ein Mann, ich kaufe einfach eine und dann benutze ich die. Ich glaube, es ist Oral-B, heißt die Whitening oder so? Max Whitening, irgendwie so ein Lachs. So eine ganz...
Ist die so übertrieben scharf oder kann man danach noch atmen?
Die ist schon relativ scharf. Ich zische mir dann immer noch so einen halben Liter Listerine rein und Fisherman's Friend hinterher. Also ich ziehe es immer richtig durch dann. Aber die ist gut, ich kann die sehr empfehlen. Ich kaufe halt einfach immer die gleiche.
Das ist praktisch.
So eine richtig egale Position in meinem Leben.
Gut. Aber folgende Frage ist keine egale Position in deinem Leben.
Mhm.
So viel weiß ich. Und zwar beste Eissorte.
Ich könnte jetzt wieder das braune Gold in den Vordergrund stellen, aber tatsächlich schon seit ich ein kleines Kind bin und ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, weil da ist Alkohol drin, Malaga. Und Malaga ist, soweit ich weiß, weil ich kenne Leute, die kennen das nicht, ist ein Eis mit Rum und Rumrosinen. Interessanterweise hasse ich Rosinen in jedem anderen Konstrukt, das du dir vorstellen kannst, außer ein Malaga-Eis. Aber für Malaga Eis bin ich immer zu begeistern. Ja. Und das gibt's auch überall tatsächlich. Also es ist voll der Classic.
Das gibt's eigentlich fast überall, ja. True. Ja. Watch of the Day?
Rolex, Day-Date, Weißgold, Olives, Ziffernblatt, römische Indizes.
Beautiful. Danke. Und nochmal, weil es so schön ist, auch Musik, du hast mir auch schon was zur Musik gefragt. Mhm. Was war dein letzter Ohrwurm?
Mein letzter Ohrwurm ist, glaube ich, auch mein aktueller Ohrwurm. Und zwar ist das von Fred Again, der Song 10.
Mhm.
Ich weiß nicht, heißt der 10 oder 10 Fred Days? Ich glaube, er heißt 10. 10 oder 10 Days. However, Link in der Videobeschreibung. Sehr sweeter Song für späte Sommerabende.
Mhm. Ach, gut, einfach später Sommerabende.
Fred Again sowieso bester Mann.
Genius of our time.
Voll. So.
Hey, das waren meine 10. Du hast es überlebt.
Nice. Und wie findest du, habe ich mich geschlagen?
Gut hast du dich geschlagen. Wenigstens musstest du nicht sagen, ob es die oder das Nutella heißt.
Weißt du denn inzwischen, wenn du anders heißen würdest, wie du heißen würdest?
Nee. Aber weißt du, was ich dir stattdessen sagen kann? Wenn ich ein Junge geworden wäre, würde ich Felix heißen.
Ja?
Hm.
Ist definiert? Also haben deine Eltern gesagt? Waren die ready? Ja. Spannend. Also, und wüsstest,
hab ich mal so gehört.
Wenn du jetzt ein Kind kriegen würdest, wüsstest du, wie du es nennst?
Nee, ist noch zu weit weg.
I see. Naja, schauen wir mal, was wird.
Was wird?
In diesem Sinne, ich fasse noch mal kurz zusammen. Wenn ihr unser Financial Success KPI Dashboard haben mögt, dann schreibt Financial Dashboard in die Videokommentare und wir lassen es euch zukommen. Schreibt uns bitte eure Fragen für die nächste Folge, damit wir darauf eingehen können zum Thema Fulfillment, zum Thema Agency Pricing, zum Thema Zusammenarbeit mit Kunden. Und ich glaube, dann haben wir das für heute ganz gut hier über die Bühne bekommen.
Ja, ich denke doch. Ich hoffe, wir konnten ein paar Fragen beantworten. Zumindest erreichen uns öfter Fragen zu dem Thema. Und darum hoffe ich mal, dass das eine gute Antwort war hier, diese Folge.
Ja. Dann bleibt mir eigentlich nichts weiter, als mich nochmal für meine Frise zu entschuldigen und würde heute die famose Abmoderation dir überlassen. Du hast das Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Sonntag ist von meiner Seite tatsächlich, gönnt euch mal eine Pause.
Mhm. Schlaf
mal. Denn das tun wir alle viel zu wenig. Genau, geht mal früh schlafen, steht mal früh auf. Ja, ich glaube, das ist was ich diese Woche gelernt habe, dass ich auch mal eine Pause brauche und mir die zu selten nehme. Darum ist das heute mein Wort zum Sonntag und ich sage tschö mit Öl, bis zur nächsten Folge.
Tschüss auch von mir, ich hab euch lieb, danke fürs Zuhören, bessert euch, take care.
Tschüssi.
Ciao.